Baby Gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Baby Gut Business. Und die wiegt schwerer, als ihr sie sonst vielleicht in diesem Podcast gewohnt seid. Deswegen wünsche ich mir aber trotzdem, dass sich genau diese Folge so viele Menschen wie möglich anhören. Denn es geht um das Thema Rassismus in der On- und Offline-Welt. Am 2. Juni 2020 fand der sogenannte Blackout Tuesday statt, bei dem sich alle Menschen, die auf Instagram oder überhaupt in sozialen Netzwerken ein Profil haben, durch den Post eines schwarzen Vierecks mit der Black Lives Matter Bewegung solidarisiert haben. Hier haben nicht nur Influencer mitgemacht, sondern auch Privatpersonen, Marken, Unternehmen, Agenturen, also wirklich alle, die irgendwie auf Social Media stattfinden, entweder im beruflichen oder privaten Umfeld. Und den Buzz, den diese Aktion über die Social Media Landschaft erzeugt hat, ist beispiellos. Und sowas hat es eigentlich vorher in der Form noch nie gegeben. So, Grund genug, dass ich mich natürlich mit meinem Social Media Business Podcast dem Thema einmal annehme. Darüber hinaus liegt es mir aber auch persönlich sehr am Herzen. Also mich haben die Berichterstattungen und überhaupt das Thema in den letzten Wochen sehr, sehr mitgenommen. Ich habe ganz viel zugehört. Ich habe extrem viel über den Unterschied zwischen Antirassismus und Nichtrassismus gelernt. Den lernt ihr, wenn ihr ihn noch nicht kennt, auch in dieser Folge. Und ich konnte eine wunderbare Gesprächspartnerin gewinnen, die ich selber über Instagram kennengelernt habe, die mich schon sehr oft auf das Thema Rassismus auch in, im Social-Media-Raum irgendwie aufmerksam gemacht hat. Und ja, und das ist Amalini. Und sie lebt in den USA, hat selber einen Migrationshintergrund, ist in Deutschland geboren und aufgewachsen und ja, engagiert sich eigentlich schon seit sehr, sehr jungen Jahren für diverse gemeinnützige Organisationen, unter anderem Amnesty International, Opportunity International in Köln, UN Women in Singapur. Also ihr merkt, ihr habt auch schon in ganz vielen verschiedenen Städten gelebt, ganz viele Kulturen kennengelernt und ja, jetzt aktuell im Silicon Valley als Tech-Unternehmerin tätig. Und ich dachte mir, Mensch, die Kombination aus all diesen Sachen ist eigentlich die perfekte Gesprächspartnerin für diese Folge. Und ja, wir haben also eben nicht nur über die Kritik an der Aktion von Blackout Tuesday gesprochen, nicht nur über Influencer, wie sich da richtig zu äußern ist, sondern vor allem auch ganz, ganz wichtig über Alltagsrassismus und subtilen, passiven Rassismus, der immer noch stattfindet. Und ganz, ganz wichtig natürlich, was jeder Einzelne von uns dagegen tun kann. Und ich habe dann noch ein bisschen was ausgeführt, was auch meine berufliche Bubble vielleicht dagegen tun kann. Und ja, wie gesagt, dieser Podcast ist werbefrei übrigens. Deswegen mache ich kurz Werbung an eigener Stelle, beziehungsweise einen Aufruf mehr oder weniger. Denn auch ich habe mir überlegt, Mensch, Anni, was kannst du denn mit deiner vergleichsweise geringen Reichweite in diesem Social-Media-Kosmos irgendwie tun? Ich kann mein Wissen anbieten und möchte deswegen an der Stelle allen Influencern of Color da draußen im deutschsprachigen Raum oder auch in der Dachregion anbieten, ja, sich an mich zu wenden, falls ihr in irgendeiner Form das Gefühl habt, bei einer Kampagne ungleichberechtigt behandelt zu sein oder ihr vielleicht nicht wisst, was ihr für Preise aufrufen könnt oder irgendwelche anderen Fragen zum Thema Influencer-Dasein oder Social-Media-Marketing habt, dann bitte wendet euch an jobs@babygutbusiness.com und ich versuche mein Bestmöglichstes in den nächsten Wochen euch zu unterstützen und euch Fragen zu beantworten, euch vielleicht auch ins Gespräch mit Marken zu bringen und ja, das ist das, was ich tun kann, die Macht, die mir verliehen ist durch mein Amt und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß an der Stelle und hört gut zu und setzt es vielleicht das ein oder andere für euch um, macht euer Umfeld, euer berufliches Umfeld, eure Familie darauf aufmerksam und ja, lasst uns das Thema nicht vergessen, sondern weitertragen. Amalini, du sitzt gerade in San Francisco und nimmst dir ganz viel Zeit, heute mit uns über ein brisantes Thema zu sprechen. Und erstmal tausend Dank, dass du dich hier dazuschaltest. Wie viel Uhr ist es gerade bei dir?
Es ist 11:30 Uhr morgens, super human noch.
Ja, das geht ja noch. Okay, bei mir ist es schon 8:30 abends, aber wir haben ja keine Uhrzeiten gescheut, um uns irgendwie zusammen zu telefonieren. Und magst du erstmal ganz kurz erzählen, wer du bist und was du machst? Weil das, als ich deinen Lebenslauf durchgeschickt bekommen habe, war ich erstmal ein bisschen baff. Erzähl doch mal ganz kurz.
Ja, ich habe, glaube ich, einen recht wilden Lebenslauf. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und habe dort die meiste Zeit meines Lebens verbracht. Und ich bin in Grevenbroich geboren, was man sich recht vorstellen kann, wenn man so mich so sieht. Ja, und dann quasi im Rheinland auch aufgewachsen, habe dort Abi gemacht, dann in Deutschland auch studiert. Habe halt Wirtschaftswissenschaften studiert erstmal. Habe danach in der Unternehmensberatung gearbeitet, dann bei Fraunhofer im Venture-Bereich. Also halt, ich habe mich sehr schnell für Unternehmertum interessiert und habe mich dann quasi auch in dem Bereich dann auch relativ schnell auch reinbewegt. Habe dann auch relativ früh angefangen, dann unternehmerisch aktiv zu werden, also meine Begeisterung für Unternehmertum entdeckt und habe dann in verschiedenen Bereichen halt auch immer gegründet, also von wirklich Hardcore-Tech-Startups über eher so E-Commerce- oder Online-Tech-Geschichten, dann auch im Blockchain-Bereich. Ich finde halt super viele Bereiche sehr spannend. Ich liebe die Early-Phase von Startups und das war so der, so ist es quasi so mein Thema insgesamt. Und ich habe dann halt irgendwann 2012 angefangen zu promovieren, halt auch in so einem ähnlichen Bereich. Das war im Bereich Technologietransfer quasi an der Uni und habe das dann in 2016 abgeschlossen. Ich habe währenddessen Unternehmen gegründet und bin nach Singapur gezogen und dann halt anschließend nach San Francisco. Hier lebe ich jetzt seit 2 Jahren. Das ist jetzt ganz viel zusammengefasst. Also es ist halt, ich habe halt sehr viele Stationen und das ist halt für mich immer super schwierig, wenn mich jemand fragt, was machst du eigentlich? Dann überlege ich immer und denke immer.
Okay, aber ich glaube, deine Kernkompetenz oder das Interesse fürs Unternehmertum kam auf jeden Fall schon mal ganz gut durch. Was machst du denn jetzt aktuell in San Francisco? Arbeitest du im Silicon Valley? Ja, eigentlich genau. Irgendwie indirekt schon.
Genau, richtig. Ich bin hierher gekommen und habe da erstmal als Tech-Evangelist für ein Blockchain-Startup gearbeitet und hatte gleichzeitig auch selber eine Digitalisierungsberatung, die ich dann von hier aus auch weiterführen konnte. Ich hab mich halt sehr stark auf Remote-Businesses fokussiert und das habe ich halt versucht weiterzuführen, auch als ich hier gelebt habe. Dann habe ich ein Sport-Startup gegründet im letzten Jahr. Das ist alles so Themen, die wegen Covid auch so ein bisschen ins Straucheln geraten sind. Also ne, ein Community-Sport-Startup ist halt nicht unbedingt ein Thema, das mit das halt gut umsetzbar war jetzt in den letzten paar Monaten. Genauso wie halt auch meine Digitalisierungsberatung, so Schwerpunkt des Tourismus. Ist natürlich alles so ein bisschen eingeschlafen zurzeit, so die Themen. Ich gehe gerade momentan ein bisschen stärker Richtung Real Estate auch. Also ich habe da jetzt momentan mein Real Estate-License gerade vor kurzem gemacht und bin da gerade dabei, mich in dem Bereich noch ein bisschen stärker auszurichten. Also ich bin da halt auch super offen in verschiedene Bereiche rein und interessiere mich für verschiedene Technologien, für verschiedene Themen. Und entsprechend, wenn sich halt tolle Optionen ergeben, bin ich halt meistens immer relativ schnell dabei quasi. Also unternehmerisch aktiv sein ist im Silicon Valley auf jeden Fall nicht so das Allerschlechteste, sag ich mal.
Mega interessant. Das heißt, wie lange wohnst du jetzt schon oder lebst du schon in den USA?
Seit 2,5 Jahren mittlerweile. Genau, und davor war ich, wie gesagt, in Singapur. Ne? Auch ein bisschen mehr als 2 Jahre.
Interessant. Ja, und jetzt gehe ich direkt mal richtig eiskalt mit einer Frage rein, die an sich schon kontrovers diskutiert wurde in den letzten 1 bis 2 Wochen. Und zwar, die auch witzigerweise sich viele aus meiner Community auf Instagram irgendwie gefragt haben, wie frage ich denn jetzt eigentlich richtig, wo die Eltern von jemandem herkommen? So, und dann habe ich grundsätzlich erstmal herausbekommen im Dialog mit People of Color, die dann gesagt haben, frag doch ganz einfach nach den Wurzeln. Also frage ich dich jetzt, wo liegen denn deine Wurzeln?
Also meine Wurzeln liegen in Sri Lanka, also da kommen meine Eltern quasi her. Aber wie gesagt, meine Eltern waren halt 3 Jahre, bevor ich geboren wurde, schon in Deutschland. Und also entsprechend, ne, also ich werde dazu noch gleich was sagen, warum diese Frage eigentlich überhaupt so schwierig aufgefasst wird. Aber das sind halt meine Wurzeln aus Sri Lanka.
Ja, ist für das Gespräch ehrlich gesagt insofern relevant, dass jetzt meine Anschlussfrage wäre, wo bist du denn das allererste Mal in deinem Leben, du hast gesagt, du bist in Grevenbroich geboren und das ist jetzt auch eine Allmann-Stadt, würde ich mal behaupten. Also es ist ja keine Großstadt, die irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht schon grundsätzlich aufgrund von Zuwanderung und so weiter schon irgendwie diverser aufgestellt ist, sondern da leben wahrscheinlich überwiegend Weiße, oder?
Ja, das kann man wohl so sagen. Zumindest in den frühen 80ern, wo ich geboren wurde. Also zu dem Zeitpunkt, es war natürlich sehr, sehr weiß in erster Linie. Jetzt muss man sagen, dass dort halt auch einzelne Brennpunkte quasi waren in der Stadt, wo halt viele Ausländer waren, gerade Flüchtlinge oder Immigranten, die dann da gelebt haben, quasi auf einem Haufen. Die gab es natürlich auch. Und ne, da ungefähr bin ich ja quasi auch erstmal aufgewachsen oder geboren, erstmal so in der Region. Also, ne,
okay.
Und danach haben wir halt auch in so einem relativ, meine Eltern haben sich halt ein neues Leben aufgebaut in Deutschland. Also entsprechend haben die erstmal in so einem sozial schwachen Hochhaus gewohnt quasi, ne, wenn man das mal so beschreiben kann.
Mhm.
Ja.
Und wann bist du praktisch das allererste Mal in deinem Leben, vielleicht auch als Kind, also entschuldige die persönliche Frage, aber ich glaube, das ist irgendwie ganz wichtig in dem Kontext, damit wir das alle verstehen, und es geht ja sehr, sehr viel um Zuhören, das erste Mal mit Rassismus so richtig in Berührung gekommen?
Ich bin erstmal schon sehr oft mit Rassismus in Berührung gekommen, das mal vorwegzunehmen. Das erste Mal war tatsächlich schon mit 3, 4 Jahren im Kindergarten, als ein Junge ein Hakenkreuz auf das Auto von meinem Vater gemalt hat. Mit seinem Finger. Es war halt so ein bisschen staubig und er hat halt quasi dort mit seinem Finger quasi das Hakenkreuz drauf gezeichnet. So, es ist halt die Frage, ob ich jetzt sagen kann, das ist jetzt meine erste Berührung damit, weil ich habe ja damals auch gar nicht gewusst, was das Hakenkreuz überhaupt ist. Das weiß man im Kindergarten, glaube ich, auch noch nicht so wirklich. Das war kein bewusstes Erlebnis für mich so in der Form. Meine Eltern haben das zu Hause natürlich schon gesagt, hier, da musst du ein bisschen aufpassen, und ne, und halt auch mit den Lehrern mal kurz darüber gesprochen. Das war so die erste Erfahrung.
Okay, aber ich muss jetzt ganz kurz nachfragen, steht jetzt nicht auf meinem Zettel, aber haben die Lehrer denn dann irgendwie aktiv dagegen gewirkt? Ich meine, wenn du sagst 80er Jahre, das ist ja jetzt irgendwie auch nochmal 40 Jahre her.
Mhm. Also aktiv dagegen gewirkt haben sie nicht. Also ich weiß gar nicht, ob sie ein Gespräch mit irgendjemandem da geführt haben. Also die Lehrer wurden informiert. So, und was mehr daraus passiert, ich glaube, da ist gar nicht mehr so viel danach passiert. Also der Junge war ja ganz normal noch weiter da und war halt immer noch ein bisschen unangenehm und ist auch unangenehm geblieben die ganze Zeit. Also im Endeffekt hat sich da jetzt für mich dadurch nicht so viel verändert. Meine Eltern, das muss man dazu sagen, die konnten auch nicht so gut Deutsch damals. Ne? Und das hat ja auch noch mal ein bisschen dazu beigetragen, dass man sowas jetzt auch nicht so eloquent klären konnte, wie ich es jetzt zum Beispiel bei meiner Tochter klären kann, wenn es so viele Situationen gibt.
Ja, du hast auch eine Tochter.
Das macht schon einen riesigen Unterschied. Ja, genau. Sie ist 6 Jahre alt. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Oh Gott.
Ja, Gott sei Dank haben wir das noch schnell erwähnt. Ja. Nee, alles gut. Ich glaube, vielleicht ist es hier im Kontext vom Podcast auch ganz wichtig. Ich habe das natürlich eingangs im Intro im Zweifel schon so ein bisschen angerissen. Aber vielleicht erzählen wir einfach erstmal, woher wir uns überhaupt kennen. Weil du sitzt ja schon seit mehreren Jahren jetzt in San Francisco. Und vielleicht fragt sich doch der ein oder andere, wie wir überhaupt in Kontakt gekommen sind.
Ja. Soll ich das erzählen?
Ich weiß nicht, fang mal an und ich ergänze.
Ja, also ich glaube, wir kennen uns in erster Linie über Social Media, also ne, über Instagram. Das ist jetzt wahrscheinlich kein Geheimnis, denke ich mal. Wir haben vorher schon so ein bisschen hin und her geschrieben, aber gegen ganz anderen Themen, und das war meistens immer sehr netter Talk und alles. Das erste Thema, wo wir uns so ein bisschen, ne, also was so ein bisschen aneckender war, war sicherlich das Thema Hanau, also halt dieser Anschlag in Hanau passiert ist. Mich hat es persönlich damals so extrem gewurmt, dass ich in den USA sitze und nur aufgrund meines Migrationshintergrunds mich mit diesem Thema, also mich hat das so persönlich getroffen einfach. Ne? Und ich habe diese Betroffenheit in der deutschen Community und in der weißdeutschen Community nicht gesehen. Und das hat mich halt unheimlich, also ich fand es sehr, sehr schlimm, ehrlich gesagt. Ne? Und ich habe da daraufhin gedacht, okay, ne, was willst du vielleicht haben, das einfach nicht auf dem Schirm. Weil ganz ehrlich, wenn man sowas erlebt, dann ist der Gedanke für mich erstmal, sind die Leute eigentlich rassistisch? Und ich bin halt so naiv und kapiere es nicht. Und diese Frage habe ich mir ganz ehrlich gestellt. So, und ich habe halt daraufhin einfach ein paar Leute angeschrieben, Influencer, größere Accounts, mittlere Accounts. Also Leute, die halt eine gewisse Reichweite irgendwie auch haben. Und die meisten haben sich daraufhin überhaupt gar nicht gemeldet oder irgendwas irgendwie drauf reagiert. Man konnte halt sehen, man sieht ja unten diese Notice quasi, aber die haben halt dazu nichts gesagt. So, und dann gab es halt einen Teil, der halt dann doch reagiert hat. Viele haben mit mir debattiert, mit mir diskutiert, warum halt, ne, warum sie es nicht für relevant halten. Ich teile mal ganz kurz, auch wenn das die Frage gerade sprengt, irgendwie so ein paar O-Töne, weil ich mir die
Ja, pass auf, warte, habe. Da gehe ich, und zwar, warte, ich will dich gar nicht unterbrechen. sprechen, aber das kommt auf jeden Fall im späteren Verlauf gleich nochmal. Ich frage ganz explizit, wen du angesprochen hast und wie genau darauf reagiert wurde, weil das, glaube ich, schon nochmal ein Fall für sich ist und da vielleicht irgendwie auch besonderes Augenmerk für diesen, gerade für diesen Podcast, der ja so im Social-Media-Marketing-Umfeld irgendwie vielleicht relevant ist, wichtig ist. Aber nur ganz kurz aus meiner Sicht einmal, weil ich saß nämlich, als deine Nachricht kam, du hast unter anderem nämlich auch mich angeschrieben und ich bin nicht mal ein großer Account. Also ich will nicht davon ausgehen, dass mir Leute, die meinen Podcast hören, unbedingt auf Instagram folgen. Deswegen, ich habe circa 100.000 Follower immer so beim Daumen gepeilt. Und ich gebe mir aber persönlich sehr, sehr viel Mühe, zum Beispiel auf Nachrichten zu antworten, egal was da kommt, ja, ob das was Kritisches ist, ob das irgendwie was das Zuspruch ist. Ich finde, im Internet gehören sich die gleichen Geflogenheiten wie im Offline-Leben und wenn jemand was zu sagen hat, dann bedankt man sich oder auch wenn er kritisiert, dann geht man in den Dialog so. Und so war das eben auch bei uns. Was man dazu noch sagen muss, ist, ich saß gerade in Bolivien am Flughafen in Santa Cruz. Das weiß ich noch ganz genau, weil es war 30 Grad und da eine Nachricht kam und ich habe mit meiner Freundin, mit der ich diesen Backpacking-Trip eben zu der Zeit gemacht habe, war schon die ganze Zeit mit ihr im Dialog, weil sie ist Journalistin und sie arbeitet auch aktuell noch bei einem sehr, sehr großen Fernsehsender, den ihr ja bestimmt alle kennt. Und wir verfolgen auch immer im Freundeskreis, sezieren wir praktisch die mediale Berichterstattung zu gewissen Themen. Also ich habe ja selber mal Journalismus studiert und wie gesagt, mein ganzer Freundeskreis arbeitet auch noch aktiv im Journalismus. So, deswegen ist das immer Thema. Und eben gerade bei dieser Geschichte in Hanau war es am Anfang so, und das muss man auch in dem Kontext nochmal ganz klar sagen, dass die deutschen Medien die viel Meinungsmache über Push-Benachrichtigungen zum Beispiel auch betreiben. In den ersten 48 Stunden, nachdem dieser terroristische Anschlag, der offensichtlich rechtsmotiviert war, und das wusste man auch schon das war ziemlich schnell klar, weil es wurden 10 Ausländer getötet von jemandem, der kein Ausländer war. Also lag der Verdacht schon relativ nah, auch wenn der vielleicht nicht von der Polizei offiziell bestätigt wurde, was ja auch schon wieder kritisch ist in dem Kontext, war eben diese mediale Berichterstattung damals schon und insbesondere über diese Push-Benachrichtigungen sehr zurückhaltend mit der Aussage, dass das rechtsmotiviert war. Und das hat uns schon sehr zum Grübeln gebracht und da haben wir schon ganz, ganz viel drüber gesprochen. Und dann kam eben deine Nachricht so, warum zum Geier sich denn da ich und überhaupt grundsätzlich kaum jemand aus dieser Influencer-Szene in Deutschland irgendwie öffentlich zu äußert. Und ja, dann habe ich mir einfach nur so vor die Stirn geschlagen und ich so, Marion, also meine Freundin, die mit mir unterwegs war, ich so, ey, stimmt, so, ich gehe jetzt raus, ich kann die Story nochmal verlinken hier in den Shownotes, bin raus, habe mir einfach nur das Headset reingetan und habe irgendwie auch so aus einer Emotion heraus mich dann dazu irgendwie ausgesprochen und versucht dann immer irgendwie auch eine Relevanz zu einem aktuellen Thema herzustellen und das war irgendwie 2 Tage später war die Wahl in Hamburg und dann habe ich gesagt, pass mal auf Leute, ganz ehrlich, der kleinste Act, den ihr jetzt irgendwie vollziehen könnt, ist, dass ihr in 2 Tagen in Hamburg rausgeht und einfach erstmal grundsätzlich wählen geht und dann am besten eine Partei, die kein rechtes Gedankengut in irgendeiner Weise irgendwie propagiert oder in sich trägt. Und ja, das war so ein bisschen unser allererster kritischer Kontakt, würde ich sagen. Und sind seitdem irgendwie auch immer wieder, haben uns auf Instagram ausgetauscht, aber nicht nur zum Rassismus-Thema in Deutschland, sondern auch generell. Und ja, deswegen sind wir heute überhaupt hier so zusammengekommen. Und irgendwie finde ich das eine ganz schöne Geschichte, die zeigen kann, dass es sich schon lohnt, auch Influencer irgendwie anzusprechen und da einen Dialog zu suchen und zu sagen, hey, weiß ich nicht, wie wäre es denn mal, sich zu diesem Thema ein bisschen zu informieren? Das wäre ja auch schon mal ein großer Vorteil bei vielen. Aber wir haben verschiedene Themenblöcke, die wir heute durchsprechen wollen.
Ich würde noch mal ganz kurz noch eine Sache dazu hinzufügen. Also ich fand ja auch, ich würde gerne mal kurz auf die Reaktion erstmal eingehen, damit irgendwie so ein bisschen klar wird, wo man Leute irgendwie auch abholt. Weil momentan gibt es ja halt schon viele Influencer, die sich auf dieses Thema so ein bisschen, also die sich diesem Thema irgendwie auch annehmen, ne? Und dass man halt einfach weiß, wo stehen die Leute da eigentlich gerade, ne? Und ich meine, bei dir, du hast ja auch erst mal mit mir ein bisschen diskutiert, aber du hast das halt so schnell eingesehen, wo ich mich halt total gewundert habe, dass das auf einmal so eine totale Kehrtwende war. Als hättest du bei dir gerade so in dem Moment so einen Klick gemacht, so nach dem Motto, warum sage ich dir dazu nichts? Das ist doch kein Thema, wo ich mich jetzt irgendwie zu 100% in irgendeiner Form auskennen muss und so weiter. Ne? Und dass man einfach... Man muss halt verstehen, wo man Leute irgendwie auch abholt, ne, womit. Und ich meine, ich glaube, also ich weiß es nicht, aber mein Gefühl war, mein Kernargument zu sagen, hier, warum bewegt es mich denn mehr als dich, ne, obwohl ich ja halt noch nicht mal irgendwie in Deutschland bin. Ne, und ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie mit eines der Themen war, die irgendwie vielleicht so zum Klick geführt haben. Ich weiß es nicht, aber im Endeffekt, was für mich einfach, was ich da rausgezogen habe, ist einfach, dass die Leute es nicht... Also ich habe gelernt, die Menschen sind nicht rassistisch. Das ist schon mal eine ganz wichtige Sache, die ich jetzt gelernt habe. Ne? So, dass sie wissen halt nicht, wie sie ausdrücken sollen. Es gibt ganz, ganz viele Barrieren, warum man nichts sagt. Und darüber reden wir ja gleich auch noch. Ich wollte das nur noch ein bisschen hinzufügen.
Das kann man an der Stelle ja einfach schon mal irgendwie als Statement so raushauen. Ja, die Leute sind natürlich nicht aktiv rassistisch, aber zu schweigen unterstützt den Kampf dagegen auch nicht. So, und aber wir gehen da später nochmal drauf ein, weil ich es jetzt gerade schon einmal angesprochen habe. Jetzt nach dem Tod von George Floyd hat natürlich auch aufgrund des enormen Social-Media-Buzzes, den das Ganze ja auch kreiert hat, auch in den klassischen Medien, ja, fernab von Social Media, irgendeine Form der Berichterstattung stattgefunden. Und auch da habe ich so das ein oder andere dran zu kritisieren, was mir damals bei Hanau schon aufgefallen ist. Aber ich würde das einmal gerne von dir wissen. Wie hast du denn in den USA lebend praktisch die Berichterstattung in Deutschland jetzt zu den aktuellen Ereignissen empfunden? Im Vergleich vielleicht auch zu denen in den USA.
Also ich würde erstmal sagen, dass zu der Berichterstattung jetzt momentan, die hat sich ja schon ein bisschen gebessert, habe ich den Eindruck. Man muss ja auch immer so ein bisschen Tage, wochenweise und irgendwie so ein bisschen in Abschnitten gucken. Was ich am Anfang halt festgestellt habe, ist, dass die Berichterstattung relativ stark auf, während man so Sachen so schön Fingerpointing Richtung USA, so nach dem Motto, guck mal, was da drüben gerade passiert. Und halt diese Relation, was mir gefehlt hat, ist ja das Thema, was du zum Beispiel auch aufgebracht hast bei dir in deiner Story, dass wo ist die Reflexion mit Hanau? Zum Beispiel. Also solche Themen passieren doch nicht nur in den USA. Wo ist denn die Auseinandersetzung mit dem eigenen Rassismus im eigenen Land? Und das wurde halt auch jetzt diesmal, glaube ich, oder soweit ich es mitbekommen habe, gar nicht von den Medien wirklich losgetreten, sondern von so Leuten wie jetzt die Caroline Kebekus zum Beispiel, die da jetzt mal einen Bericht jetzt dazu gemacht hat. Oder von einzelnen Personen irgendwie, aber gar nicht so sehr von Mainstream-Media in der Hinsicht. Und das ist was mich halt wirklich erschreckt, weil ich mir denke, wo bleibt denn hier so diese Reflexions-, diese Leistung, diese Transferleistung? Die fehlt mir da komplett. Ne? Also das war das. Wobei es bessert sich gerade und ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie alles zerreißen. Es gibt natürlich Medien, die man wirklich sehr kritisch hinterfragen muss, die dann, ne, also ich habe das jetzt eigentlich nur, ich weiß, ich habe es nicht verifiziert, deswegen weiß ich nicht, ob es stimmt, aber ich habe gesehen, dass die Bild scheinbar George Floyd hatte Coronavirus irgendwie als Titel irgendwie aufgegriffen hatte, wo ich mich echt frage, was wollt ihr denn damit erreichen? Warum schreibt ihr sowas? Also was ist der Zweck dahinter? Und ne, also das sind halt so Dinge, wo ich denke, das ist halt absolute Meinungsmache und meines Erachtens ist es halt Rassismus.
Ja, also ich glaube, über die Bild, der Bild will ich hier gar nicht wirklich weiter irgendwie Aufmerksamkeit schenken. Aber das ist witzig, dass du dieses Beispiel ansprichst. Die Bild hat in der Tat eine Schlagzeile veröffentlicht, in der sie schrieb, ja, George Floyd hatte übrigens auch Corona. So, und wir haben das auch in unserer Journalistengruppe wieder einmal seziert und ich war der Meinung, dass es schon auch indirekt impliziert, in Anführungszeichen, ja, der wäre ja vielleicht sowieso auch gestorben. Warum regt ihr euch denn alle so auf? Also das, so kam das bei mir an und das hat mich total erschreckt. Und ist, also wirklich, ich kenne Leute bei Bild, die da arbeiten und es gerade die Leute, die im Social Team arbeiten, sind eigentlich auch der Leiter des Social Teams, ist so ein toller Typ. Und da sitzen so talentierte Menschen. Ich weiß, warum natürlich da so agiert wird, wie agiert wird, aber das ist so ein durch und durch kapitalistisch motivierter Konzern, Axel Springer an sich, dass es sich mir die Fußnägel hochrollt in solchen Situationen. Aber egal, wir wollen der Sache gar nicht weiter irgendwie Gehör schenken an der Stelle. Aber siehst du irgendwie in den USA da eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema?
Also was ich sehe, also USA, die Medienlandschaft in den USA ist natürlich schon irgendwie interessant. Mhm. Ne? Also man hat ja so gar keine neutralen Medien hier. Es gibt halt entweder, und wir haben ja halt auch einen sehr polarisierenden Präsidenten, es gibt entweder Supporting Media, also ne, die ihn unterstützt und sagt, er macht alles toll, oder es gibt die andere Seite, die ihn komplett zerreißt und quasi auch in der Richtung polarisiert. Und von Fake-Nachrichten etc. bedienen sich gerade alle. Also das ist jetzt einfach, ne, also alle heißt, es gibt sehr viele Medien, von denen man vielleicht erst nicht denken will, die sich gerade von diesem Tool bedienen, auch jetzt die liberalen Medien oder auch die, ne, die halt nicht auf Seiten der Republikaner sind. So, das gesagt, habe ich aber den Eindruck, dass die liberalen Medien dieses Thema viel, viel, es ist ja halt auch gerade ein US-Problem. Ich habe das Gefühl, dass eine Analyse stattfindet hier, dass man halt selber, also das ist ein Trend, den ich einfach hier sehe, ist, dass viele Weiße sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen, dass da auch sehr viel Reflexion stattfindet und so eine harte Verurteilung, was dieses, was diesen Mord quasi angeht und halt auch generell, es wird sich so kritisch damit auseinandergesetzt, man setzt sich mit dem Thema White Privilege kritisch auseinander, man analysiert bei sich selbst und das ist halt ein ganz, ganz großer Schritt. Also ich habe, also das ist, für mich war das erstaunlich, ehrlich gesagt, dass einfach so viele Menschen bereit sind, sich mit ihren eigenen Privilegien auseinanderzusetzen, weil viele wissen ja gar nicht, was das eigentlich bedeutet im Endeffekt. Ja. Und diese Transformationsarbeit bei sich zu leisten, ist halt sehr, sehr stark in meinen Augen. Und generell finde ich einfach, dass das Thema Individualrassismus in den USA viel weniger ausgeprägt ist als in Deutschland zum Beispiel. Aber dazu kommen wir später auch noch. Also wir haben jetzt gerade über die Presse gesprochen. Ich neige gerade dazu, bei dem Thema auch sehr viel irgendwie auf einmal reinzuhauen, weil es einfach auch so ein Thema ist. Es geht mir auch so nah, dieses
ja,
Thema.
Ne? Also, ja, also das ist auch super wichtig. Deswegen, falls immer du dich berufen fühlst, noch was zu sagen, sag es, sprich es laut, bloß laut aus. werfen wir doch mal einen Blick auf die Social-Media-Landschaft und insbesondere auf das Influencer-Marketing, was eben auch ja, von Rassismus insofern betroffen ist, dass er natürlich oft passiv stattfindet, aber er findet statt. Und ich weiß, was dir ganz, ganz wichtig war, was mir vorher nicht bewusst war, so konkret, dass es einen Unterschied gibt zwischen Nicht-Rassismus und Antirassismus. Und kannst du uns den einmal so, dass es wirklich jeder versteht, erklären?
Ja, ich habe das erstmal als Quote gelesen. Ich habe halt diesen Quote gelesen, das von der Angela Davis, die halt dieses, das einfach als Quote erfasst hat, dass es halt, dass man halt sich in einer Gesellschaft, die rassistisch ist, dass man es nicht reicht, ein Nicht-Rassist zu sein, sondern dass man sich als Antirassist positionieren muss. So, und über diesen, ich habe darüber sehr, sehr viel nachgedacht, was das bedeutet, weil alle, es gibt halt so viele Themen, wofür ich gar keine Worte finde und ich finde es toll, dass mir da jemand Worte gegeben hat, um das zu erklären. Erstmal, wir können darüber sprechen, was ist Rassismus? Rassismus ist eigentlich ein sehr bewusster Akt. Ich bin bewusst rassistisch. Ich äußere mich rassistisch und ich weiß, was ich tue. Plus dazu noch habe ich doch diese ganzen unbewussten Rassismus, den ich in mir vielleicht noch trage. Nicht rassistisch zu sein heißt im Endeffekt, dass ich mich nicht bewusst rassistisch äußere. So, vielleicht habe ich aber noch ganz viele unbewusste Themen. Vielleicht greife ich nicht ein, wenn andere gerade rassistisch behandelt werden. Vielleicht habe ich gar keine Ahnung, was Rassismus eigentlich im Alltag überhaupt bedeutet. So, der Antirassist, das ist für mich der einzige Teil, der aktiv handelt. Der Nicht-Rassist ist vor allem passiv, ne? So, das ist halt der entscheidende Unterschied auch nochmal. Der Antirassist ist derjenige, der halt ganz aktiv sich mit sich selber und seinem eigenen Rassismus auseinandersetzt und sich selber halt hinterfragt, seine eigenen Perspektiven hinterfragt, seine eigenen Privilegien hinterfragt, dann aber auch selber sich äußert, sich selber sein Wissen irgendwie auch teilt und bei anderen Menschen, wenn er sieht, dass Rassismus passiert, dass der halt auch sich einsetzt dafür. Um ein einfaches Beispiel zu nennen, wenn ich im Job sitze und neben mir gibt es keinen einzigen, der Migrationshintergrund hat in meinem Büro, dieses Thema sollte vielleicht mal angesprochen werden. Das ist jemand, der für mich aktiv ist als Antirassist. Und um das mal so ein bisschen in Social Media, auf Social Media zu übertragen oder auf die Influencer zu übertragen, die da halt irgendwie gerade aktiv sind. Ich folge halt jetzt nicht so vielen Influencern aus Deutschland, muss ich sagen, aber die paar, die ich folge, fand ich da sehr interessant. Quasi als Vergleich.
Okay.
Ich habe halt unter anderem den Account von der Marie.
Ich wollte gerade sagen, nächste Frage kündigt sich auch schon an. weil okay. Du hast mir auch im Vorfeld des Gesprächs irgendwie erzählt und jetzt gerade eingangs bei dem Hanau-Beispiel schon, dass du grundsätzlich auch schon mehrere Influencer angesprochen hast auf das Thema, irgendwie proaktiv als Direct Message und da teilweise auf sehr unterschiedliche Reaktionen gestoßen bist. Und eben auch, wie du jetzt schon sagtest, aktiv große Influencer-Accounts beobachtest und auch da Verhaltensunterschiede wahrnimmst. Magst du das einmal für uns an der Stelle genauer? Auch die, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, ob wir Namen nennen sollen. Ich habe gesagt, ja. Zwei der Namen, die gleich genannt werden, sind auch schon hier im Podcast gewesen. Und ich weiß, dass sie da kein Problem mit haben. Das hat hier an der Stelle gar nichts damit zu tun, dass wir irgendwelche Leute vorführen wollen. Aber es wird einfach exemplarisch über diese Social-Media-Landschaft und vor allem im Influencer-Bereich sehr stark unterschiedlich damit umgegangen. Und das ist irgendwie erstmal grundsätzlich interessant zu beobachten, oder?
Ja, also das sehe ich total so. Ich war mir natürlich auch unsicher, ob ich jetzt hier Leute namentlich nennen soll. Ich will halt wirklich niemanden mit angreifen oder so. Das ist überhaupt nicht der Zweck der Geschichte. Mir geht es eher um Aufklärung in der ganzen Geschichte, weil ich einfach niemandem unterstelle, dass er halt irgendwas Böses damit bezweckt. Aber ich möchte halt, dass Leuten klar ist, was die Konsequenz von ihrem Handeln ist. Ne? Und so, ich habe jetzt einfach mal drei Accounts, die ich jetzt mal zum Vergleich darstellen würde. Also einmal die Marina the Moss ist deren Account. Dann gibt es die Caro Dauer, mit der ich jetzt auch in letzter Zeit ein paar Mal gesprochen und auch mal in Textnachrichten mich ausgetauscht habe. Und die Pamela Reif. Das sind für mich jetzt erstmal so drei Typen, die halt alle so ein bisschen halt Beauty, Lifestyle irgendwie in verschiedenen Formen natürlich, aber diese Art von Themen irgendwie abbilden. Ja, die sind jetzt alle so für mich als Außenstehende in einer relativ ähnlichen Kategorie, würde ich mal sagen. Das würden natürlich jetzt viele widersprechen. Die eine macht Fitness, die andere macht Fashion. Aber lassen wir das jetzt mal außen vor, was die jetzt inhaltlich machen. Ne? Im Endeffekt geht es ums Good Feel und das Good Life. Und ich habe halt bei der Marina zum Beispiel, die ist halt schon lange auch sehr, sehr stark antirassistisch unterwegs. Sie äußert sich dazu schon sehr oft. Sie hat sich auch im Rahmen von Hanau dazu geäußert. Sie ist allgemein bei gesellschaftlichen Themen relativ stark positioniert und hat da auch eine ganz klare Perspektive, die sie ganz aktiv mit ihren Followern auch teilt. Finde ich persönlich sehr stark. Dann gibt es eine Caro Dauer, die ja, glaube ich, jetzt auch durch Hanau auch ein bisschen zu dem Thema noch mal viel sensibilisierter wurde, weil es da ja auch einige Reaktionen gab und sie da, glaube ich, auch direkt angegriffen wurde. Sie ist auf jeden Fall momentan, sie ist für mich so jemand, der auf dem Weg zum Antirassisten quasi ist. Sie hat sich diesem Thema wirklich angenommen, das kann ich wirklich sagen. Also nicht nur von dem, was wir jetzt so besprochen haben, sondern auch, wie sie momentan auf Social Media damit umgeht, weil sie sich da ganz, ganz klar zu positioniert. Und ich denke auch, dass sie da auch einen sehr wichtigen Beitrag zu leisten wird.
Aha.
My social. But I have also to tell you, I was quite disappointed that somebody wrote in my post a few days ago saying like, will you post normal content again or should I unfollow you already now? And that I think is so ignorant. To this person, I would just love to say, please unfollow me, because if you cannot confront yourself with a topic that is so important, and you cannot deal with it, ciao. But you know me, a lot of people unfollowed me because they want to see superficial beauty workout lifestyle fashion content, what I also show.
Das ist ein Auszug aus Caro Dauers Instagram-Story aus den letzten Tagen, die sie mir freundlicherweise nochmal nachträglich zur Verfügung gestellt hat. Und sie ist damit eigentlich ein wunderbares Beispiel, wie man als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens seine Aufklärungs- und Vorbildfunktion an der Stelle auch effektiv nutzt und setzt auch damit ein ganz klares Zeichen gegenüber ihrer eigenen Community, aber auch ihren Markenpartnern, die ihr sicherlich folgen, und vielen anderen Stakeholdern und Shareholdern, die sich an ihrem Content orientieren.
So, und dann gibt's halt die Pamela Reif. Bei ihr, sie hat halt zu sehr vielen gesellschaftlich relevanten Themen halt, sagt allgemein halt sehr wenig zu. Mein Eindruck zumindest. Und bei diesem Thema hat sie auch sehr wenig dazu gesagt. Es gab so ein paar Posts dazu, die so ein bisschen aus dem Kontext waren. Also es gab keine Stellungnahmen, keinen richtigen, ich setze mich in Bezug zu dem Thema mal. Ne? Sie hat dann gesagt, dass sie ein Antirassist sei. Und das sei ja wohl klar. Und sie weiß nicht, warum sie das überhaupt sagen muss. So, und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, nein, genau da, du bist kein Antirassist, du bist sicherlich ein Nicht-Rassist, und das glaube ich dir auch, aber du bist kein Antirassist, weil du dich diesem Thema kein bisschen angenommen hast. Ich weiß nicht, ob du dich damit auseinandersetzt, du hast eine riesige Audience und du sagst dazu gar nichts. Also, und das ist halt einfach dieses Aktivwerden, was einen Antirassisten ja ausmacht, ja. Fehlt komplett. Und das sind die unterschiedlichen Merkmale, die ich da sehe. Und mir wäre es wichtig, dass einfach gerade Leute mit einer gewissen Reichweite, dass denen das einfach auch mal klar wird, dass was Silence oder was Stille in diesem Kontext bedeutet oder was halt ein Thema sich nicht ansehen, was das eigentlich heißt und wie sehr das eigentlich Migranten oder Leute, die einen Migrationshintergrund haben, persönlich zusetzt. Ich glaube, das ist Leuten einfach nicht bewusst.
Ist definitiv so. Aha. Aber warum ist es jetzt so ein großes Problem, im Influencer-Marketing Diversity sicherzustellen? Dazu habe ich einen Artikel von Business of Fashion gefunden, die eine Trusted-Quelle sind. Die sagen, dass andere Hautfarben oder auch Bodytypes, was man in dem Kontext auch immer wieder thematisiert, bereits im Casting-Prozess überhaupt nicht mit einbezogen werden. Das heißt, solche Leute werden im Zweifel gar nicht eingeladen beziehungsweise in Pitch-Präsentationen überhaupt nicht mit vorgeschlagen. Und das bedeutet mit anderen Worten, dass sich hier an der Stelle teilweise Entscheider gar keine Gedanken darüber machen und eventuell auch ein veraltetes Schönheitsbild der Werbung weiterhin vorziehen.
Und ich bin ja auch ein Riesenfan von Sprache und bin auch der festen Überzeugung, dass sehr viele gesellschaftsrelevante Probleme auch ihren Ursprung in Sprache haben, weil Sprache ist was total Etabliertes am Ende, was total Geläufiges über gewisse Formulierungen macht sich zum Beispiel mein direktes Umfeld oder meine Familie, mit denen ich oft im Dialog bin über solche Themen, auch kaum Gedanken und da versuche ich immer irgendwie darauf aufmerksam zu machen. Das klingt so profan für die meisten Leute, die denken, ja, ach, pff, so ein Satz oder ein Wort, Mensch, das ist doch alles nicht so schlimm und die sollen sich alle mal nicht so anstellen und wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen farbig und schwarz und wieso darf man das eine nicht sagen, aber das andere schon. Ja, das ist halt bis zu einem gewissen Grad formt halt Sprache auch die Realität und unsere Gegenwart und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, da vor allem ganz besonders auf sein Vokabular zu achten, auch in dem Kontext. Und ich bin da überhaupt gar kein Experte und will mich auch nicht als das aufspielen, überhaupt nicht, weil ich lerne jeden Tag gerade aktuell, wie ich mein Vokabular transformieren kann, damit ich mich da auch konformer verhalte, um ehrlich zu sein, weil auch dieser Begriff Nichtrassismus und Antirassismus ist mir erst innerhalb der letzten 2 Wochen deutlich geworden. So, und das soll ja gar nicht das in Schutz nehmen von Pamela sein, aber ich glaube, dass eben das, was du sagst, das ist ein Unterschied. Und da zeigt sich eben, wer sich vielleicht mit dem Thema, wer da mal einen Artikel zu gelesen hat. So, ne? Also ganz klarer Fall. Und das ist irgendwie auch eine Sache, auf die muss man an der Stelle einfach aufmerksam machen. Ne? Dass Sprache einfach extrem viel ausmacht in dem Kontext. Weil wir oder ich glaube überwiegend weiße Frauen, diesen Podcast wahrscheinlich auch hören, uns da eventuell in der Vergangenheit auch einfach überhaupt nicht, dafür nicht sensibilisiert waren. Aber das passiert ja Gott sei Dank jetzt und ich bin froh drüber.
Da muss ich noch Sachen hinzufügen, wir sind sensibilisiert und zwar beim Thema Gender zum Beispiel. Da möchten wir schon, dass die Sprache so ist, dass sie halt uns inkludiert, dass sie die Frauen inkludiert. Wir sind sensibilisiert. Ich gebe mal ein anderes Beispiel, wie viel Sprache eigentlich ausmacht. Ich lebe ja in San Francisco, ist eine super liberale Stadt. Das ist die toleranteste Stadt, in der ich jemals in meinem Leben gelebt habe. So, und hier zum Beispiel gibt es eine relativ große LGBT-Community, Lesben, Schwule, Bi und Transgender. Und um die nicht auszuschließen, fast jeder, wenn man hier Leute fragt oder Leute über ihre Partner oder ihre Ehemänner oder Ehefrauen reden, sagen die nicht, ist es mein Mann oder meine Frau, die sagen alle, das ist mein Partner. Und man sagt halt einfach nur, my partner. Und der Grund dahinter ist einfach, dass man diese Community damit nicht diskriminiert, damit die sich nicht bloßstellen müssen und sich sofort im ersten Satz jedem erzählen müssen, dass sie jetzt, also was für sexuelle Präferenzen die gerade haben oder... Ne? Also, dass man die Leute nicht bloßstellt damit. Und das ist halt einfach, diese Sprache schafft Equality, also Gleichheit und Gleichbehandlung von Menschen. Und das ist die Macht der Sprache, die man halt einfach nicht unterschätzen darf. Und das ist einer der Hauptbestandteile, an denen gearbeitet werden muss, vor allem in Deutschland. Weil ich finde, das ist hier schon deutlich more, das fange ich mit Englisch an, aber progressiver als in Deutschland.
Aber pass mal auf, ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, über das ich zum Beispiel gestolpert bin und heute noch in der Vorbereitung mit einer Freundin drüber gesprochen habe, warum das, glaube ich, Deutschen oft so schwer fällt. Weil zum Beispiel, wir haben jetzt gelernt, man sagt nicht mehr Farbige. Ne? Also das ist kein Begriff, den man mehr verwenden sollte. Man sagt zum Beispiel People of Color. Ja, und übersetzt ins Deutsche heißt aber ja natürlich Color irgendwie farbig. Und ich glaube, dass für viele, vor allem für ältere Leute oder ältere Zielgruppen, das extrem schwer ist zu verstehen, warum sie das jetzt nicht mehr sagen dürfen, obwohl zum Beispiel ein Anglizismus an der Stelle dann in Ordnung wäre. Und ich glaube, das ist schwierig und das wird noch eine Zeit lang brauchen, bis sich solche Begriffe dann tatsächlich auch im deutschen Sprachgebrauch so weit etablieren, weil es gibt natürlich auch genug andere Anglizismen, die seit Anbeginn der Sprache oder der Erfindung so eines Gegenstandes wie Computer oder Handy gibt. Ich glaube, das ist vielleicht so die Marschrichtung, oder? Oder also kannst du den Punkt verstehen?
Ich verstehe diesen Punkt. Ich tue mich mit diesem Faktor auch sehr, sehr schwer. Also um auch da ein Beispiel zu nennen, als das Thema Black Lives Matter hier aufkam, habe ich mir selber überlegt, soll ich mich jetzt, ich wollte mich eigentlich intuitiv muten zu dem Thema, ne? Wie viele anderen. Es gab ja diese Muted-Kampagne, dass man halt irgendwie eine Woche lang dazu jetzt entweder zu dem Thema was postet oder sonst halt nicht so viel sagt. Meine erste Reaktion war eigentlich, mich zu muten und bei den Leuten, die halt südasiatischen Herkunft aus diesem Raum sind, die sind ja auch alle braun quasi erstmal. Und es gibt ja hier auch brown people. Ich bin ja halt kein black people und diese Historie, ich habe sie nicht gefühlt. Also und da finde ich auch, ich habe kein Recht darüber zu reden in der Form erstmal. So, ich kann aber sehr wohl was zum Rassismus sagen, wohl aber nicht zum Thema black life und was halt black suffering und so weiter, was diese Themen angeht, was die hier alles durchgemacht haben, das, ne, das habe ich nicht gefühlt. Und deswegen, also diese Begrifflichkeiten, also das ist natürlich auch so ein bisschen historisch betrachtet, man muss ja diese Gruppe auch abgrenzen, weil die haben eine ganz andere Historie als die Migranten-Historien von anderen Ländern, die zum Beispiel jetzt hier leben oder in Deutschland leben. Also ich tue mich mit den Begrifflichkeiten selber total schwer. Also ich habe selber, wenn ich so eine Instagram-Story mache, dann überlege ich auch, was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt sagen, ihr Weißen oder wir alle? Oder sehen mich andere überhaupt quasi in dem Topf oder in dem Topf? Also ich weiß es selber ehrlich gesagt nicht. Also das ist halt irgendwie, aber das ist aber halt auch nicht, worauf ich hinaus will im Endeffekt. Es geht ja um Sprache, die Equality schafft, also die wirklich eine Gleichbehandlung schafft. So, und das ist die Sprache, die viel relevanter ist, finde ich.
Ja, ist ein super guter Punkt.
Und das ist das Vokabular, an dem wir arbeiten müssen.
Hast du auch ein super tolles Beispiel gebracht, weil wenn hier einer meiner besten Freunde sagt, oder wir fragen, mit wem warst du gestern frühstücken? Ja, mit meinem Freund. Und dadurch ist halt sofort klar, der ist schwul zum Beispiel. Und ich kann schon verstehen, oder das macht durchaus Sinn, da einfach erstmal Unbefangenheit zu schaffen, im Sinne von, ja, warum muss das im allerersten Satz oder im dritten Satz im Dialog mit Menschen schon thematisiert werden, alleine durch die Form der Sprache. So, ist interessant. Ich habe aber noch eine andere Frage in dem Kontext. Und zwar, jetzt gab es natürlich einen riesen Social-Media-Buzz und alle haben schwarze Vierecke gepostet und es wurde sich sehr stark oder deutsche Influencer haben sich sehr stark auch an US-amerikanischen Influencern orientiert und so weiter. Wie erklärst du dir, dass das jetzt so ein großes Ding geworden ist, so eine Art Bewegung? Wieso findet das so viele Anhänger? Und jetzt wieder im direkten Vergleich zu Hanau, warum hat das da ganz plakativ ausgedrückt kein Schwein interessiert?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, finde ich persönlich. Also zum einen, also das ist wie bei Je suis Charlie zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob halt Hashtags und gutes Bildmaterial, guter Content, ob das es einfach attraktiver macht, sich damit auseinanderzusetzen. Man muss natürlich sagen, wenn etwas im eigenen Land passiert, dann ist man der Erste, der sich damit auseinandersetzt. Also hier hat man ja halt die USA, die halt schon gezeigt hat und halt hier viele Celebrities etc. damit vorgelaufen sind. Solche Sachen auf sich zu kopieren, ist jetzt nicht unbedingt, also das ist ja auch irgendwie cool, ne, um das mal so, ne, also auch wenn das, ich will das jetzt nicht abtun, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die da gerade passiert. Die Sache ist nur, es gab da einen Vorreiter und es gibt da halt auch eine gewisse Art von sozialer Sicherheit quasi irgendwie auch, dass man da nicht komplett aus dem Rahmen tritt oder so. Ich weiß das nicht. Es könnte halt damit zusammenhängen. Das Zweite ist, man muss sich, wenn man in Deutschland so ein Thema als Deutscher oder irgendwie in der Form aufmacht, man muss sich ja wirklich damit auseinandersetzen. Es reicht ja nicht, irgendwas zu posten, irgendwie einfach nur zu sagen, ja, Hanau, schade oder so, sondern halt, es braucht eine intensivere Auseinandersetzung. Und irgendwas hängt in Deutschland, dass man dazu irgendwie nicht bereit ist. Und ich verstehe nicht, warum. Also ich verstehe nicht, was die Probleme da im Endeffekt sind. Sehr viel, wahrscheinlich hat das auch was mit irgendwie, es ist einfach ein unheimlich unangenehmes Thema. Und das ist das, was ich auch eingangs meinte mit den USA, ist da halt viel, viel weiter, auch in der Presse und so weiter, dass man sich wirklich mit den Problemen vor der eigenen Haustür beschäftigt und sagt, das geht so nicht. Und das sind die Dinge, die sich ändern müssen. Und da gibt es CEOs im Silicon Valley, die ihren Posten aufgeben. Und es gibt andere, die halt selber sich irgendwie rassistisch geäußert haben und oder halt Nuancen von Rassismus gezeigt haben und woraufhin halt sie zum Posten aufgeben quasi getrieben wurden durch ihre Community und so weiter. Das sind alles Bewegungen, das trifft ja Leute in der Umsetzung. So, und die Frage ist man in Deutschland schon so weit, diese Themen wirklich in dieser Tiefe anzugehen und Probleme auf diesem Level zu lösen?
Aha. Ein interessanter Aspekt, auf den mich eine Followerin bei Instagram aufmerksam gemacht hat, ist die Tatsache, dass es bezüglich rassistischen Inhalten keine direkte Meldefunktion auf Instagram gibt.
Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das funktioniert. Wenn ihr einen Beitrag seht, den ihr melden möchtet, weil ihr den für unangemessen haltet, rassistisch, sexistisch etc. pp., dann geht ihr einfach auf die drei Punkte oben bei dem Beitrag, dann geht ihr auf Melden und dann könnt ihr das entweder als Spam oder als unangemessenen Inhalt deklarieren. Ich gehe jetzt mal auf unangemessenen Inhalt. Dann gibt es folgende Auswahlmöglichkeiten: Nacktheit oder sexuelle Handlungen, Hassrede oder Symbole, Gewalt oder gefährliche Organisationen, Verkauf illegaler oder reglementierter Güter, Mobbing oder Belästigung, Verstoß gegen Rechte am geistigen Eigentum, Suizid, Verletzung und Essstörungen, Scam oder Betrug, Fehlinformationen und gefällt mir einfach nicht. Da taucht nirgendwo explizit das Wort rassistischer Inhalt oder antisemitischer Inhalt auf, was ich unfassbar verrückt und skandalös schon fast finde. Natürlich fällt das im weitesten Sinne dann, ich würde es unter Hassrede oder Symbole melden. Aber ich finde es schwierig, dass da nicht das korrekte Wording verwendet wird, beziehungsweise dass da nicht explizit rassistischer Inhalt gemeldet werden kann. Und ja, das ist einfach eine Thematik, auf die ich an der Stelle aufmerksam machen möchte.
Warum sprechen sich so wenige Influencer, Creator, Medienschaffende aller Art, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens grundsätzlich so vorsichtig beziehungsweise so gar nicht zu dem Thema aus?
Ja, also ich denke, es ist halt einfach ein unangenehmes Thema und auf Instagram, das ist eine Good-Feel-Plattform in erster Linie oder Feel-Good-Plattform, Good-Feel, Feel-Good-Plattform und das ist halt ein unangenehmes Thema, was viele nicht hören wollen. Das sind ja auch so einige Reaktionen dabei. Das hat ja auch die Caro heute Morgen, habe ich es noch gesehen, hat sie ja geteilt, ne, wo sie halt sagt, sie hat auch Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich werde dir entfolgen, wenn du nicht wieder zurück zum normalen Content übergehst. Ich meine, die Leute wollen es nicht hören. Es ist halt kein Thema, was irgendwie angenehm ist und es ist ja das Problem. Rassismus ist einfach ein Thema, wenn man sich damit echt auseinandersetzen möchte. Es ist eine unglaublich unangenehme Reise quasi, eine unangenehme Journey quasi. So, und das ist was man irgendwie so verstehen muss dahinter. Ich kann mir vorstellen, dass es halt auch viel davon abhält, zu dem Thema was zu sagen. Und leider ist, wenn man halt nicht in der betroffenen Gruppe ist, ist es halt ein Thema wie viele anderen sozialen Probleme auch. Weil man halt einfach denkt, ja, es ist ja so wie Umweltverschmutzung oder so wie, ne, Meeresverschmutzung, was auch immer. Also alle möglichen Themen, die halt auch, ne, die soziale oder sonstige Ungerechtigkeiten und so weiter, Ungerechtigkeiten und so weiter hervorheben. Und ich kann ja mal so ein paar O-Töne nennen aus den Reaktionen der Influencer, die ich angeschrieben habe. Also eine hat mir zurückgeschrieben, ich finde, es haben genug Leute darüber berichtet. Also das fand ich jetzt zum Beispiel nicht, aber gut, das war halt ihre Meinung. Sie ist aber auch keine betroffene Gruppe, kann man natürlich relativ einfach so sagen. Das Zweite ist, es betrifft uns ja nicht alle und das hat mir zugesetzt. Es betrifft uns ja nicht alle, das betrifft dich nicht, also sagst du da nichts zu? Also muss es hier, also ne, ist mal übertragen, ne? Muss es hier auch, muss in Deutschland auch erstmal alles unter Flammen stehen und alles geplündert werden, damit man irgendwie sagt, es betrifft uns alle? Das ist ja das, was hier gerade passiert. Ich meine, der Grund, warum es hier auf einmal alle betrifft, ist einfach, weil es jetzt irgendwie alle betrifft. Also weil der Protest selber in so einer Dimension gerade stattfindet. Man muss sich damit auseinandersetzen quasi in der Form. Der dritte Punkt ist, man sollte sich nur äußern, wenn man sich zu 100% auskennt. Und das Thema hast du ja zum Beispiel auch genannt. Also klar hilft das, umso besser man sich auskennt. Aber um Statement zu machen, dass ich gegen Rassismus bin, dazu muss ich mich doch nicht auskennen. Oder dass ich halt einen rassistischen Anschlag irgendwie verurteile, dafür muss ich mich nicht auskennen. Wenn ich, vorausgesetzt, man ist nicht rassistisch. So, und also einmal diese Stille zu brechen, das ist der erste Schritt. Und danach wirklich sich von da aus zum aktiven Antirassisten zu bewegen, das ist der zweite Schritt. Und so würde ich es halt sehen. Und in Deutschland bewegen wir uns noch in dieser Schiene, soll die Stille überhaupt gebrochen werden? Momentan passiert da halt was, aber in Hanau, wie gesagt, da war die Frage, soll die Stille überhaupt gebrochen werden? Und immerhin sind wir jetzt einen Schritt weiter. Ich freue mich gerade über diese Entwicklung, ehrlich gesagt.
Aha, eine Influencerin, und ich halte das an dieser Stelle bewusst anonym, mit 13.000 Followern, hat circa 2 oder 3 Tage nach dem Blackout Tuesday eine Umfrage auf ihrem Instagram-Kanal gestartet und die lautete wie folgt. Sagt mal, wie geht es euch damit, dass sich manche großen Accounts gar nicht zu dem Thema Rassismus geäußert haben? Fragezeichen. Und dann konnte man da drunter voten. Das Ergebnis war wie folgt, 82% ihrer Follower haben gesagt, ist doch überhaupt nicht schlimm, und nur 18% haben auf den Button mit Schade geklickt.
Und da erwischst du bei mir halt gerade irgendwie auch so einen wunden Punkt, denn das ist genau das, wofür ich mich damals so geschämt habe, als du mir geschrieben hast. Und ich dann erstmal gezögert habe und nochmal irgendwie auch wahrscheinlich sogar mich verteidigen wollte oder dir geschrieben habe, ich kann es jetzt nicht mehr genau wiedergeben, aber ja, ich kenne mich auch nicht aus zu dem Thema und ich bin hier mit wenig Internet und ich habe da noch nicht so viel zu gelesen und stotter. Nee, ist genau wie du da sagst. Also es gibt, glaube ich, wenig Themen, zu denen man sich so einfach proaktiv aussprechen kann, zu denen man so wenig Wissen in der ersten Phase dieser eigenen Entwicklung zum Antirassisten haben muss. Und alles andere kommt ja dann, aber das ist doch ein so klares Thema. Und das war der Moment, wo ich mir vor die Stirn geschlagen habe und gesagt habe, meine Güte, also was ist denn mit dir, Ann-Kathrin? So, also. Und ich glaube, das fängt oder hat es war bei mir schon bei der Hanau-Thematik der Fall. Und ich glaube, das findet jetzt gerade bei ganz, ganz vielen statt, die sich vielleicht davor nicht geäußert haben. Wir werden es weiter beobachten und hoffen.
Ich möchte auch hier noch mal ganz kurz ein Thema wieder hinzufügen. Ich unterbreche andauernd, tut mir leid, aber ich möchte das noch mal kurz hinzufügen. Du hast eben einmal gesagt, das ist so im Nebensatz untergegangen, du hast eben über dich selbst gesagt, wenn ich als Weißbrot dahin gehe. So, das ist mir jetzt aufgestoßen eben schon. Ich habe das jetzt eben nicht thematisiert, aber ich möchte das gerne mal ansprechen, weil Diskriminierung ist auch das. Ne? Also das ist das, was ich in Deutschland auch oft sehe, dass man dazu neigt, sich selber so ein bisschen zu diskriminieren. Solche Sachen wie, ich bin der Kartoffel oder ich bin der Weißbrot irgendwie zu verwenden, um sich selber so, weil man will sich einfühlen, man will sich da so ein bisschen, also quasi auf verbalem Niveau halt quasi so runterziehen. Das ist aber halt nicht, das ist nicht der Zweck. Ne? Also ich finde halt, wir müssen von der Sprache weg, wo wir sagen, also ich wurde immer Schoko genannt, mein ganzes Leben lang in der Schulzeit, ne? Wo ich denke, das ist einfach alles nicht okay. Ich möchte auch keine mit Kartoffeln sprechen oder mit Weißbroten sprechen, sondern du bist eine Weiße, ich bin eine, also Braune ist halt auch in Deutschland wieder so ein schwieriges Thema. Oder ich, ne, also ich bin halt People of Color, was auch immer, wie man das auch immer nennen möchte. Dass man da halt wirklich nicht diese Merkmale an irgendwelchen Dingen, Nahrungsmitteln festmacht oder an irgendwas festmacht, was die Menschen erstmal irgendwie degradiert in irgendeiner Form. Warum? Also das ist ja genau das, warum das. Also warum sollte man das machen? Du musst dich nicht degradieren, naja, damit du auf diesem Level von den anderen sprichst. Nein, wir sind alle auf einem höheren Level. Also wir sind alle auf dem Level von, ne, also wo wir halt einfach respektvoll miteinander umgehen können. Verstehst du? Also
ohne, ja, das ist der Grund, warum ich ehrlich gesagt so gerne oder auch irgendwie jetzt mit doch schon sehr viel Wert auf dein Feedback zu sowas lege, weil das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Und es ist gerade schon wieder passiert. Und natürlich versucht man damit, sich verbal auch zu solidarisieren, aber durch die eigene Abwertung. Und das ist ja auch wieder der falsche Schritt.
Ah. Also ich habe eine Freundin, die mir damals mal gesagt hat...
Es ist halt ein Prozess, der hört halt nie auf, ja.
Ich habe eine Freundin, die damals mir mal gesagt hat, ja, ich war halt sehr viel mit Leuten befreundet, die halt Migrationshintergrund hatten und man hat sie immer Kartoffel genannt und wie sehr sie das verletzt hätte. Und da habe ich gedacht so, ja, natürlich. So, und das ist halt so ein Thema, ich verstehe das. Und ich meine, ich finde es toll, dass sie mir das mal so gesagt hat. Also ich habe sie nie Kartoffel genannt, ne? Aber halt, dass sie das verletzt, war mir aber auch nicht klar. Also sowas halt, ne? Das ist schon, es geht in alle Richtungen. Also Rassismus ist kein Thema, womit sich jetzt nur Weiße befassen müssen. Der Unterschied zwischen Weißen und Nicht-Weißen ist eigentlich nur, dass Weiße Rassismus nicht ausgesetzt waren. Das heißt aber nicht, dass Nicht-Weiße nie rassistisch sind. So, und Rassismus ist ein Thema, womit ich mich auch persönlich befasse. Ich schaue mir meinen Bias ganz genau an. Und um ein Beispiel da auch mal zu nennen, und ich erzähle ganz viele Beispiele jetzt, ist zum Beispiel durch diese ganze Medienaufruhr, wo es ja die Flüchtlingskrise gab und irgendwie Nordafrikaner etc. irgendwie so von den Medien her als böse und so dargestellt wurden. Ich meine, ich gucke mir das an und ich finde es so schlimm, dass so berichtet wird, was auf einer rationalen Kopfebene. So, dann gibt es die Gefühlsebene. Wenn ich dann halt abends in Deutschland auf den Straßen, und ich bin halt im Sommer meistens mal in Deutschland irgendwie einmal im Jahr zumindest, dann laufe ich in Düsseldorf irgendwie die Straßen runter und dann läuft eine Gruppe von 5 Arabern an mir vorbei. Oder Nordafrikaner oder wen auch immer jetzt. Ne? Also ich meine jetzt einfach mal Beispiel. Ne? Also das, was man halt in den Medien diffamiert hat, diese Gruppe. Ne? So, ich laufe an denen vorbei, ich fühle mich ein wenig unwohl. Ein bisschen. Und ich frage mich, warum fühle ich mich unwohl? Ich gucke mir an, ich gucke mich selber an und frage halt, warum fühlst du dich gerade unwohl? Diese Menschen, die wirken jetzt erstmal nicht irgendwie so, als würden die jetzt irgendwas mit mir machen. Das Problem ist nur, man ist einfach so beeinflusst auf so einem Level. Und selbst wenn man rational sich komplett dagegen stellt, versteht man nicht, was das emotional mit einem macht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das begreift. Dass ich halt, um Menschen gleich zu behandeln, muss ich in der Lage sein, zu reflektieren. Das heißt nicht, dass wir alle alles immer richtig machen. Das heißt einfach, dass wir uns mit uns selbst auseinandersetzen, mit unseren eigenen Emotionen in dem Moment auseinandersetzen. Haben wir gerade Angst? Warum müssen wir die Tasche fester greifen, wenn wir an einem Schwarzen vorbeilaufen? Das mache ich jetzt nicht, aber das ist sowas, ne, wo ich denke, das sind Dinge, die muss man noch mal überlegen. Warum mache ich das? Weil ich halt irgendwie so einen Stereotypen habe, der für das Böse steht. Und ne, dass man das wirklich A, bewusst werden, B, aufbrechen. Ne, dass man da wirklich mal schrittweise ganz logisch dran, ne, damit vorgeht.
Jetzt haben sich ja vermehrt auch Influencer positioniert. Ja, große Accounts, wo du schon eruiert hast, dass du mit Caro Dauer auch persönlich gesprochen hast und da versuchst irgendwie auch aktiv Aufklärungsarbeit zu leisten und zu unterstützen und eben auch den Dialog herzustellen. Warum haben denn trotzdem so viele Influencer unter ihren schwarzen Vierecken, die sie gepostet haben, oder ihren Direct Messages, ich kann auch immer wieder das Beispiel von Farina bringen, Novalana Love, die, bei der ich natürlich aufgrund unserer Zusammenarbeit schon sehr nah dran bin und wir uns dann natürlich auch privat so austauschen, die Nachrichten bekommen hat von Afrodeutschen, die gesagt haben, wir schämen uns für dich. So. Und da war doch auch prozentual relativ viel Negativität unterwegs. Wie bewertest du das? Also warum ist das so? Also ist doch eigentlich eine gute Sache, dass sich jetzt alle irgendwie öffentlich positionieren.
Für mich ist es sehr schwierig zu fassen, warum es so ist, ehrlich gesagt. Also ich habe das auch mitbekommen, dass einige sagen, dass vor allem halt von People of Color da quasi auch im Backlash kam, die gesagt haben, warum äußerst du dich dazu? Oder das mit dem Schämen, das habe ich jetzt gar nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also ich stecke da jetzt auch nicht tief genug drin, um zu verstehen, was die Motive sind, weil ich halt von einer ganz anderen Richtung gerade komme und es gut finde, dass einfach mehr Leute und mehr weiße Leute sich dazu äußern und positionieren. Ich habe aber halt in dem Bericht von der Caroline Kebekus zum Beispiel, da hat eine es mit der, hat gesagt, Rassismus, das ist halt wie bei der Schwangerschaft, dass man sich das halt nur vorstellen kann oder nur drin sein kann, wenn man das selber schon mal durchgemacht hat. Und ja, das ist so. Aber nur weil man es nicht durchgemacht hat, kann man nicht, ist man deswegen nicht komplett mundtot. Das ist halt, die Schwangerschaftsvergleich, finde ich, hinkt an der Stelle, weil ich finde, dass das ist halt ein Thema, wozu man sich durchaus äußern kann und vielleicht auch mal, also was Caro zum Beispiel gerade macht, dass man einfach jetzt wirklich weiße Menschen dazu aufruft, sich selbst zu hinterfragen. Und sich selbst, sie hinterfragt sich gerade auch aktiv selbst. Das macht sie auch. Und diese Art von Arbeit ist total wichtig. Und also ich finde nicht, dass ich beanspruchen kann, als Einzige über das Thema Rassismus zu sprechen oder so. Und das finde ich halt irgendwie, also ich komme da von einer ganz anderen Seite. Das ist für mich sehr schwer nachvollziehbar, wenn ich ehrlich bin.
Ja, was würdest du sagen, spielt denn Social Media für dich? Ich meine, du hast selber, das haben wir in dem Kontext noch gar nicht erwähnt, du bist ja selber Influencerin. Wieso haben wir, das haben wir auch nicht erwähnt. Laut Definition bist du auf jeden Fall eine Makro-Influencerin, denn du hast, ich glaube, 25.000 Follower.
Ja, ich dachte, ich wäre noch Micro, aber okay. Also irgendwie zumindest, ich bin aktiv auf Social Media. Ich interessiere mich, ich kann mich für Social Media sehr gut begeistern, das ist richtig, sagen wir mal so.
Deswegen, das hätten wir eigentlich immer. Jetzt musst du deinen Account an der Stelle auch mal ein bisschen in den Vordergrund
stellen. Also mein Account heißt That Bohem. Also Bohem, weil ich halt einfach so gerne reise. Und das kam halt einfach nur. Also eigentlich war es so der erste. Ich habe damit angefangen, als ich in Singapur gelebt habe, weil ich einfach fand, das hat so für mich so die Connection nach Deutschland, war es für mich irgendwie zu normalen Menschen, sag ich mal, in irgendeiner Form. Und ich habe halt angefangen, meine Reise wieder zu teilen und ich mache halt da sehr viel Freizeit-Content in erster Linie, also Sachen, die mich interessieren, ne? Surfen, Reisen, Outdoors und so weiter, das sind halt so die Themen, womit ich dann halt so, worüber ich dann poste in meinem Feed, aber seit jetzt ungefähr, also ich greife halt auch öfter mal politische Themen auf und das hat so ein bisschen Überhand genommen seit diesem Jahr vor allem, das ja total das schräge Jahr ist einfach und ich poste halt sehr viel in meinen Stories vor allem dazu. Also mir ist das halt wichtig, dass solche Themen da halt auch geteilt werden. Ich habe eine ziemlich intelligente Community, finde ich persönlich, also Leute, die sich halt wirklich mit Themen auseinandersetzen und auch sehr, sehr aus allen Ecken der Welt kommen und das ist schon, also ich mag meine Community halt auch sehr und das ist so meine Motivation eigentlich. Ich denke, ich werde mich da auch ein bisschen stärker politischer positionieren demnächst auch, aber ich will das halt auch nicht so zu meinem Hauptimage machen, weil ich bin halt jemand, also auch in meiner Freizeit, ich bin politisch sehr aktiv, war ich aber eigentlich schon immer oder sozial sehr aktiv. Halt in Singapur war ich bei den UN Women und bei Amnesty International war ich in Deutschland. Seit klein auf habe ich schon an Immigrationsthemen gearbeitet, dadurch, dass ich halt selber so einen Background hatte und halt Deutsch konnte in jungen Jahren. Das ist halt ziemliches Asset in der Community von Leuten, die halt kein Deutsch spricht. Und hier bin ich bei den San Francisco Women in Politics. Das ist halt auch eine sehr, sehr tolle Gruppe, die sich halt für Gleichstellung und Gleichheit nicht nur von Frauen, sondern von Minderheiten einsetzt. Und also das ist halt für mich so ein Thema, so eine Herzensangelegenheit, so, ne, wo ich aber halt relativ wenig in die Öffentlichkeit mitgehe, aber mich damit halt schon sehr intensiv auseinandersetze selbst.
Pass mal auf, jetzt habe ich eine Frage.
Ein bisschen lauter.
Denn du hast ja gerade gesagt, dass du überwiegend diese 25.000 Menschen, die du da eben erreichst oder diese Community aufgebaut hast, indem du erstmal, ich sag mal, oberflächlichen Content geteilt hast, im Sinne von Reisebilder. Ja, du hast irgendwie so ein bisschen was über dein privates Leben und deine Reisen geteilt und das fanden Leute interessant. Was passiert denn jetzt, beziehungsweise was nimmst du denn wahr unter dieser Community, die das von dir gewohnt ist? Wie reagieren die denn jetzt, wenn du dich auf einmal politisch einsetzt und das auf einmal vielleicht 20-30-50% deines Contents ausmacht? Weil, ich frage deswegen, weil natürlich viele Influencern irgendwie auch vorgeworfen haben, ihr habt Angst, Follower zu verlieren dadurch, dass ihr euch da irgendwie einfach mal klar zu aussprecht und so weiter. Wie ist da deine Erfahrung?
Also erstmal war ich halt nie komplett unpolitisch, muss man sagen. Also ich habe so die Themen schon öfter in der Vergangenheit aufgegriffen. Deswegen, es gibt so einen Kern der Community, die das kennt von mir und sich daran gewöhnt hat irgendwie auch. Ne? Aber ich habe es halt nie zum großen Thema gemacht, das ist richtig. Ich merke momentan halt auch, also ich bin mir nicht so ganz sicher, aber gerade bei den Stories merke ich halt schon, dass da so ein bisschen auch einige keine Lust mehr haben, also auch richtig meinen Content so zu folgen zurzeit. Also weil das Thema halt zu sehr eindeutig und ich habe ja halt über nichts anderes mehr gesprochen jetzt in den letzten Wochen, seitdem es passiert ist über Black Lives Matters. Und das ist halt, wahrscheinlich können auch nicht alle damit was anfangen. Mir ist das ehrlich gesagt total wurscht, wenn ich ehrlich bin, weil mir das Thema einfach viel, 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 viel wichtiger ist. Es ist so wichtig, deine Stimme da zu beanspruchen, weil auch selbst wenn Menschen da einem jetzt gerade entfolgen oder irgendwie kein Interesse dran haben, irgendwann könnte es vielleicht doch mal wieder Klick machen bei denen, dass sie vielleicht merken, also umso größer diese Welle wird, umso mehr macht's Klick bei den Leuten irgendwie auch, dass sie sich dann fragen, so, ist das okay, dass ich mich damit nicht befasse? Und das ist das, worauf ich jetzt quasi setze im Endeffekt, ne? Also,
ja. Was denkst du, spielt denn grundsätzlich Social Media Kommunikation im Kontext Rassismusbekämpfung für eine Rolle? Also was sprichst du dem vielleicht für einen Stellenwert zu?
Das ist sehr interessant, weil ich hab halt auch relativ viele Freunde, die Journalisten sind und wenn ich mit denen halt diskutiere, die sind halt sehr zynisch, wenn es um Social Media geht und sagen halt, ja, das ist ja halt so ein kleines Ding und so, ne, das sind nicht die Themen, worauf es ankommt und so weiter. Wo ich denke, momentan die Presse ist auch nicht gerade das, was mich gerade überzeugt in den Kontext. Was ich aber sehe bei Social Media ist, insbesondere auf Instagram oder auf diesen Feel-Good-Channels quasi oder Feel-Good-Plattformen, dass halt diese Themen angenommen werden, aber mit einem sehr positiven wir können was hinkriegen Blick. Und das macht einfach viel aus, finde ich, wenn sich ja jemand hinstellt und sagt, diese Naivität, die man braucht, um zu sagen, man kann wirklich was verändern, das ist in diesen Plattformen gegeben. Und das ist die Macht dieser Plattform, die ich einfach sehe. Und das ist die Macht von Influencern, die ich dahinter einfach sehe. Dieses echte Veränderung herbeiführen in den einzelnen kleinen, einzelnen Köpfen. Und auch wenn das so klein erscheint, aber das einfach, ne, das ist die richtige, diese Grassroot-Arbeit, die da passiert. Und das finde ich halt einfach wahnsinnig relevant und wichtig einfach und wird unterschätzt meines Erachtens. Ich bin ein absoluter Grassroot-Mensch und lachen mich auch immer alle für aus, aber ich bin jemand, der wirklich einzelne Leute quasi gerne irgendwie von Dingen überzeugt. Und ich kann auch einfach von Diskussionen und von solchen Themen, ich kann nicht wegschauen bei sowas. Also ich würde gerne wegschauen und das mir irgendwie leicht machen. Das fällt mir so schwer. Und selbst wenn ich Leuten dazu nicht schreibe, es wurmt mich persönlich so sehr. Und irgendwann schreibe ich es ihnen dann doch. Deswegen habe ich jetzt mittlerweile die Gewohnheit, dass ich jetzt einfach relativ schnell einfach das loswerde, dass ich da jetzt nicht irgendwie das noch 5 Tage in mir rumtrage. Ich hatte vor kurzem auch mit jemandem halt geschrieben, ist eine Unternehmerin, da will ich jetzt vielleicht, weiß nicht, ob ich Namen nennen soll, aber ist eine Unternehmerin in Deutschland, die auch so sozial sich sehr engagiert. Ich finde sie eigentlich super von dem, was sie macht, von ihrer Arbeit her. Sie hat das Thema halt jetzt auch nicht wirklich so richtig behandelt bei sich im Account, hat halt irgendwie auch nur so das, die schwarze Kachel quasi gepostet und nichts anderes mehr. Und irgendwann habe ich ja halt gesagt, das ist halt gerade für ihren Themenbereich so relevant und dass ich jetzt sehr enttäuscht darüber bin, dass sie dann zu nichts gesagt hat und dann auch noch so ein, ne, also zu wenig darauf reagiert hat, obwohl sie so eine wichtige Rolle eigentlich da einnimmt. Und mit ihr habe ich halt auch gesprochen. Sie hat das halt sehr anerkannt und hat sich auch gefreut über das Feedback. Es ist auch jemand, der mit sich selber auch ins Gericht geht. Also ich denke, das wird sie halt auch ändern wahrscheinlich so. Ne? Aber ich finde es trotzdem, ich finde es einfach gut, weil ich habe ihr 3 Tage lang nicht geschrieben und irgendwann habe ich gedacht, ich muss jetzt mal schreiben, irgendwie muss ich jetzt mal loswerden jetzt. Ne? Also das sind halt Leute, die ich halt auch achte irgendwie. Ne? Und das ist halt schwierig, wenn die dann halt gar nichts machen oder nichts sagen.
Absolut. Ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil für mich haben die klassischen Medien, wir sind da jetzt gar nicht so tief drauf eingegangen, aber bei ihrer Aufklärungsarbeit und auch bei der Berichterstattung in den letzten Tagen und Wochen eigentlich fast flächendeckend versagt. Also ob das jetzt in der Tagesschau jemand war, der da in einem sehr offensichtlich christlichen Kleidung auftritt und als Psychologe oder Psychologin für das NYPD spricht und das ist dann der einzige Beitrag, den es in dem Kontext gibt, oder ob das ein All-White-Table bei Maischberger ist, schwierig. Und verstehe ich auch nicht. Also kann ich mir nicht erklären. Da wurde anscheinend vielleicht auch einfach nicht drüber nachgedacht. Nichtsdestotrotz sind deswegen eben soziale Medien so, so, so wichtig, weil die eben eine Zielgruppe erreichen, die durch diese klassischen Medien überhaupt nicht mehr, diese klassischen Medien überhaupt nicht mehr rankommen. Und deswegen ist das eben so wichtig, dass das so eine Aufmerksamkeit bekommt. Denn wenn man vergleicht, in welchem Umfang rein prozentual die Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen oder in den klassischen Medien stattgefunden hat zum Thema Rassismus in den letzten 2 Wochen und im Vergleich zu Social Media, müssen wir nicht drüber sprechen, dass das wirklich komplett unterschiedliche Themenschwerpunkte waren. So. Und ich glaube, dass es eben deswegen so, so wichtig ist, auch dass jeder ein verdammtes schwarzes Viereck postet, schafft am Ende erstmal Aufmerksamkeit, denn ich habe selten, also es ist für mich beispiellos, was da passiert ist, denn für ganz, ganz wenig in der Vergangenheit gab es eine derartig große, flächendeckende Solidarität auch irgendwie. Ich glaube, auch die Demonstration, also es lässt sich tatsächlich auch auf den Offline-Bereich adaptieren. In Deutschland haben die 2 größten Demonstrationen zu dem Thema in den letzten 2, 3 Tagen stattgefunden und Oha. Das ist toll. Und dazu hat 100% Social Media beigetragen, denn diese Richtig. Demos waren nicht in der ARD und im ZDF angekündigt oder bei RTL oder so. Ja, also das bewegt Massen und es bringt Leute zusammen, das bringt Leute auf die Straße, das solidarisiert Menschen und deswegen kann ich ehrlich gesagt diese Kritik nicht nachvollziehen und muss mich hier ganz klar dagegen positionieren. Ganz ehrlich, sonst hätte ich auch meinen Job verfehlt, wenn ich das jetzt nicht sagen würde. Aber das ist voll wichtig. Und ja, bitte beim nächsten Mal postet alle ein pink camouflages Viereck, wenn es um irgendwas anderes Wichtiges geht. So, ja, also zeigt das wirklich, zeigt das plakativ. Und ich finde das toll. Also ich finde, da gibt es wenig dran zu kritisieren. Da haben die Leute dann auch nicht weitergedacht. Mhm. Ja? Dann heißt es, es ist ein Hype oder ein Trend oder so. Und das finde ich ganz furchtbar in dem Kontext. Und da muss ich mich an der Stelle einmal ganz, 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 ganz klar dagegen aussprechen. Das ist auch nicht der Sinn und Zweck. Dann habt ihr Social Media nicht verstanden. Sorry. Mhm. So, nachsitzen.
Würde ich einfach genauso zustimmen. Also zumal, du hast es auf LinkedIn in so einer Diskussion auch mal aufgebracht, was für einen Impact Social Media auf die MeToo-Bewegung hatte. Und das fand ich halt auch sehr, sehr spannend, weil im Endeffekt, wenn ich mal drüber nachdenke, wenn wir so eine Bewegung was bei dem Thema Rassismus hätten, das wäre wirklich groß. Also, ne, wo wir halt mal so offen über so Themen sprechen und mit uns selbst mal so ins Gericht gehen. Und also das wäre wirklich eine große Geschichte und das Potenzial ist auf jeden Fall da.
Aber Lini, das passiert gerade, ich sage es dir. Ich habe da wirklich ein gutes Gefühl gerade bei, weil, wie gesagt, beispiellos eigentlich. Okay, schließen wir an dem Punkt vielleicht einfach mal Rassismus im Influencer-Marketing ab. Ich gebe da noch ein paar Insights und weiterführende Links in dem Kommentarfeld beziehungsweise in den Shownotes unten. Ich hoffe, da guckt auch mal jemand rein. Ich habe immer das Gefühl, die Leute gucken da nicht rein. Weiter zu einem Thema, das dir auch in dem Kontext super wichtig war, dass wir das nochmal herausstellen. Und zwar, wie facettenreich Rassismus eigentlich ist. Wir haben jetzt schon ganz, ganz viele Beispiele auch von dir irgendwie bekommen, viel zugehört. Aber was sind denn vielleicht typische Alltagssituationen aus deinem Leben oder auch aus dem Dialog mit People of Color, den du vielleicht schon hattest, wo du Rassismus aktiv wahrnimmst? Die uns vielleicht gar nicht... die viele weiße Frauen, die diesen Podcast hören und auch Männer, gar nicht bewusst ist und nicht auffällt.
Ich fange erst mal mit einem Satz an, den ich jetzt vor ein paar Tagen mal gelesen habe. Man sollte Rassismus so behandeln wie den Coronavirus. Man nimmt erst mal an, man hat es. So, und das gilt für uns alle. Und das ist erstmal auf einer gesellschaftlichen oder auf einer Einzelebene eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Und ich glaube... wozu wir neigen, ist einfach Fingerpointing bei Rassismus auch. Oh, ne, der hier hat einen Anschlag gemacht, der ist rassistisch, aber ich frage mich halt nicht, wo ich rassistisch bin. Und diese Transferleistung passiert nicht. So, jetzt aber um die erste Frage, was das Thema Facetten von Rassismus mal angeht, zu beantworten. Ich würde mal zwischen strukturellen und individuellem Rassismus unterscheiden. Der strukturelle Rassismus ist alles, wo das System oder wo man institutionell diskriminiert wird. Also Themen wie, kriege ich eine Wohnung als jemand, der einen ausländischen Nachnamen hat oder ausländisch aussieht. Wie schwer habe ich es im Verhältnis zu jemandem, der halt einen weißen Namen hat oder weiß aussieht, eine Wohnung zu bekommen, zum Beispiel. Das zweite ist das Thema, es geht weiter mit Krediten, es geht weiter mit, wie wird Kriminalität behandelt? Wie oft wird man überwacht und kontrolliert? Also sind die Polizeikontrollen häufiger bei jemandem, der ausländisch aussieht, als bei einem Weißen? Das ist ein Unterschied. Wie werden Kriminelle behandelt? Und da fällt mir halt ein Beispiel, das war halt so, ich weiß, dass ich damals in der Schulzeit meine echt harte Debatte mit einem Mitschüler hatte, deswegen, also im Unterricht. Und zwar ging es um diesen Fall, der Junge hieß Mehmet, den Namen werde ich nicht vergessen, der war 14 Jahre alt, war scheinbar recht kriminell in Deutschland und dann wurde er halt verurteilt und es hieß, er soll wieder zurück in die Türkei abgeschoben werden. Und der Junge ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und dann sagt die Türkei natürlich, warum sollen wir denn aufnehmen, was haben wir denn damit zu tun? Ne? Also ich meine, das ist ja irgendwie, das betrifft uns ja eigentlich gar nicht. Und das war halt so eine Debatte, wo ich mich gefragt habe, so, wieso, ne, jetzt ist da jemand, man kann ja auch in Deutschland, die deutsche Staatsbürgerschaft kriegt man ja auch mit 16, zumindest war es damals so, wo ich mir denke, jemanden, der halt in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, die Altersgrenze von 16 erstmal, um halt Deutscher zu werden offiziell. Und das Zweite ist, dass man bis dahin mit dem Risiko leben muss, wenn man abgeschoben wird. Also ich meine, das ist doch, also es ist so eine Ungerechtigkeit in dem Umgang mit Kriminalität hier irgendwie auch. Das heißt nicht, dass er jetzt wahrscheinlich, also er hat wahrscheinlich schon schlimme Sachen gemacht. Da gibt es jetzt irgendwie nichts schön zu reden. Die Sache ist nur, man kann ihn ja auch einfach in ein Gefängnis in Deutschland quasi unterbringen, so lange oder so. Ich meine, da gibt es ja verschiedene Methoden. Und diese Abschiebung als Thema zu haben, das finde ich halt schon irgendwie, finde ich unmenschlich, wenn ich ehrlich bin. So, und das sind halt so Themen. Das sind halt strukturelle Rassismus-Themen, die ich halt so sehe. Das nächste ist Zugang zur Bildung. Es ist in Deutschland natürlich grundsätzlich gegeben, aber auch dazu eine Geschichte. Ich habe mal in einem islamischen Kulturverein gearbeitet, einfach nur for fun im Endeffekt. Und da waren halt ganz viele Kinder, die halt, es war halt wie so eine Boarding School quasi. Da waren halt Kinder, die halt alle dort gelebt haben und dort ihren Alltag verbracht haben. Die gingen alle zur Schule, waren aber allesamt auf der Hauptschule. So, jetzt habe ich mit denen gearbeitet, also ich habe denen Nachhilfe gegeben und so und ich fand, das waren super pfiffige Jungs, die waren wirklich pfiffig. So, und die Frage, die ich mir gestellt habe, ich meine, ich war im Gymnasium und da habe ich mir ja gedacht, so, also ich hatte teilweise ein bisschen weniger kluge Leute bei mir in der Klasse im Gymnasium als die Jungs, die da halt gesessen haben. Ne? So, und dann habe ich halt gelernt, also so auch von der Betreuerin, die mir erzählt hat, ja, das Problem ist, ich habe damals in München gelebt, die hat dann erzählt, ja, in München ist halt momentan ein Problem, dass wir halt die Hauptschulen nicht gefüllt kriegen und das kriegen halt gerade Kinder mit Migrationshintergrund, die kriegen halt öfter mal die Empfehlung, auf die Hauptschule zu gehen, also nach der Grundschule, einfach nur, damit die Zahlen dort stimmen. Dann kriegen die da auch relativ schlechte Noten. Ich habe halt zum Beispiel deren Klausuren mir nochmal angeguckt, die korrigiert waren, um zu gucken, ob das wirklich richtig korrigiert war. Und da sind da halt so viele Sachen, also schlechter bewertet worden zum Beispiel, ne? Also wo ich mir denke so, boah, also das ist schon fies irgendwie, ne? Und das ist natürlich jetzt so eine Extremform, aber die Ungleichheit entsteht halt schon, wenn ich eine Empfehlung auf die Hauptschule bekomme und nicht aufs Gymnasium bekomme und, ne, also so, solche Geschichten, wie oft hört man, dass man halt gewisse Dinge nie schafft, nie erreichen wird und so weiter. Das sind alles von mir auch, für mich auch noch strukturelle Themen, wenn die Lehrer einen unfair behandeln wegen der Herkunft und so weiter. Und dann gibt's die individuellen Themen. Individuelle Themen ist einfach im Alltag meine Sprache, bin ich Rassist, also wie drücke ich mich aus? Also solche Themen wie, und das hört sich total banal jetzt wahrscheinlich an, hat sich für mich auch ganz viele Jahre lang banal angehört, dass ich zum Beispiel meine ganze Jugend lang Schoko genannt wurde. So, das war irgendwie eine sehr süße Form von Rassismus, ne? Schokoladenkind, Schoko, was auch immer. So, und ich habe das halt, eine süße Form von Rassismus, auch ein schöner Begriff, ich habe das mal ein paar Freunden hier erzählt in den USA, die halt auch eine südasiatische Herkunft sind, die waren schockiert, die sind wirklich vom Stuhl gefallen. Manchmal zusammen, wieso hast du das denn okay gefunden in irgendeiner Form? Wie kann man sowas denn jemals okay finden? Und das, also ich habe zum ersten Mal darüber nachgedacht und dachte halt so, keine Ahnung, weil ich wahrscheinlich doof war oder so, ich weiß es nicht. Also ich fand es halt irgendwie immer okay, weil ich dachte, ja gut, Kinder mobben halt irgendwie auch immer und das ist ja noch irgendwie in Ordnung. Das war ja halt nicht sowas wie, ne, du bist halt total bescheuert oder irgendwas anderes. Ne? So, ich habe es halt in diese Schiene gepackt, aber generell, es war rassistisch, ne? Es war ein rassenbasiertes Mobbing. Irgendwie, ne? Und das ist halt ein ganz großer Unterschied. Und dass man bei solchen Kleinigkeiten halt auch vielleicht jemanden hat, der halt sich mit sowas beschäftigt oder halt irgendwie sagt, so, okay, das ist nicht in Ordnung. Sowas gibt es ja halt nicht. Das ist individueller Rassismus. Also es gibt einfach Menschen, die sich für andere Menschen einsetzen, die halt gerade irgendwas erleben oder Menschen, die unbewusst oder bewusst irgendwelche rassistischen Sachen sagen. Menschen, die okay ist, okay finden, wenn bei rassistischen Witzen, dass man mitlacht oder irgendwie ruhig ist und das nicht irgendwie in Aufklärung. Wir wären beim Thema Antirassismus wieder damit, ne, um das halt zu lösen. Aber ja, das sind diese zwei Dimensionen, die es gibt, die von Rassismus, also strukturellen und individuellen. Und
Da muss man sagen, der Rassismus steckt ja hier im Detail. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie wir sozialisiert wurden, auch du genauso wie ich. Und wenn, weiß ich nicht, blöd gesagt, meine Mama immer gesagt hat, wenn man sagt Schokokind, ist das okay und es ist irgendwie eine adäquate Bezeichnung, dann werde ich das wahrscheinlich weniger in Frage stellen oder viel, viel später in Frage stellen, als wenn ich von dir gehört hätte in der Situation, dass das irgendwie nicht in Ordnung ist. Und das ist halt irgendwie auch schon wieder voll bedrückend, muss man sagen, weil ich glaube, da fallen wesentlich schlimmere Begriffe noch teilweise und das wird wahrscheinlich auch noch lange, lange dauern, bis das komplett die Gesellschaft durchdrungen hat, dass das nicht okay ist. Aber da habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen Hoffnung in die Generation, die jetzt kommt, die grundsätzlich für ganz, ganz viele Themen viel, viel sensibler ist. Ja, ob das jetzt der Klimawandel ist oder ob das, weiß ich nicht, die Fashion Industry ist oder keine Ahnung, das Feminismus ist. Ja, ich habe das Gefühl, die Generation Z, über die alle immer so große Reden schwingen, die irgendwie alle auf TikTok sind angeblich und die gar nicht mehr über normale Werbung schon zu erreichen sind, gar nicht mehr affin sind für Influencer und so weiter, die sind die, die irgendwie am reflektiertesten sind aktuell in unserer Gesellschaft. Und es ist super krass und ist extrem interessant für mich persönlich zu beobachten und setzt da ganz, ganz viel Hoffnung rein, dass sich vielleicht durch diesen Generationswechsel an der Stelle schon ganz, ganz, ganz viel tut in die richtige Richtung.
Würde ich zustimmen. Das ist halt auch einer der großen Hoffnungspunkte, finde ich, auch im Social-Media-Bereich in erster Linie, weil die sind ja halt über Social Media von mir aus dann, da bist du ja die Expertin drin, ob die über TikTok oder Instagram besser zu erreichen sind, aber egal wie, also sie sind ja offen dafür und aufgeschlossen dafür und sie haben halt diesen Drang, eine Veränderung herbeizuführen, was ich total toll finde, weil, wie du auch gesagt hast, das ist die Sozialisierung, die es ausmacht und ich wurde halt auch in Deutschland sozialisiert, ne? Also entsprechend fand ich ja auch viele Dinge normal. Also ich fand es ja auch normal, dass ich Schokoladenkind genannt werde. Ich meine, das ist ja halt, ne, man muss es ja erstmal verstehen und das irgendwie mal aus dem anderen mal irgendwie gezeigt bekommen. Ansonsten versteht man ja überhaupt gar nicht, dass das irgendwie nicht okay ist.
Ja. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass das Internet uns da alle in dem Moment ein bisschen resozialisiert, schon fast, könnte man ja sagen. Aber ich habe noch einen anderen wichtigen Punkt. Und zwar gibt es ja jetzt die Menschen, vor allem in Deutschland habe ich so ein bisschen auch das Gefühl, die dann sagen, für mich zählt die Hautfarbe überhaupt nicht. Ich sehe keine Hautfarbe. Was sich dann so ein bisschen in diesem Hashtag All Lives Matter niederschlägt. Was ist mit denen? Wie bewertest du das und warum ist das eigentlich, okay, jetzt nehme ich die Wertung schon mit rein, also warum ist das eigentlich zu wenig?
Also zu sagen, dass man keine Farbe sieht, halte ich, ich will nicht sagen für eine Lüge, sondern eher für ein Verleugnen quasi von Tatsachen. Also ich sehe Farbe. Also ich sehe Farbe und ich bin halt eine der betroffenen Gruppen und ich sehe Farbe. So. Und wir alle sehen Farbe. Und ich finde, das ist halt einfach, für mich zeigt das einfach nur, man weigert sich, sich mit seinen Blindspots beim Thema Rassismus auseinanderzusetzen und behauptet einfach, die seien gar nicht da. Also ne, deswegen, ich sehe diese Aussage sehr, sehr kritisch und ich finde auch einfach, dass sich fast niemand anmaßen kann, das zu sagen. Also nicht fast, sondern ich glaube, niemand kann sich anmaßen, das zu sagen. Und was All Lives Matter versus Black Lives Matter angeht, ich habe dazu, also ich finde am treffendsten fand ich halt irgendwie ein Bild, das ich dazu gesehen habe. Da ging es darum, um Wale zu retten, ne? Rettet die Wale quasi. Und es stellt ja jemand hin und sagt stattdessen, alle Meerestiere sind gerade wichtig oder alle Tiere sind wichtig. So, jetzt haben wir aber halt jemanden, der konkret, also halt diese Gruppe ist konkret bedroht. Also ich habe es einfach mal auf die Tierwelt übergeführt, das ganze Thema. Ne? Vielleicht kann man es besser verstehen dann, ich weiß es nicht. Aber also wir reden von einer betroffenen Gruppe und was heißt alle? Natürlich sind alle Tiere wichtig, natürlich sind alle Leben wichtig. So, und aber nicht alle sind gerade gleich betroffen. Und wenn, ne, wenn es halt kein Wale sterben geben würde, würden wir auch nicht rettet die Wale sagen und dafür Kampagnen fahren. Genauso wie bei, ne, also wie jetzt hier in dem konkreten Fall. Ich meine, das ist die betroffene Gruppe gerade. Also das ist das, um die geht's gerade. Und deswegen müssen wir uns dafür einsetzen. Deswegen ist All Lives Matter halt, ja, klar, es ist richtig, aber ihr seid gerade nicht betroffen oder die sind gerade alle nicht betroffen in erster Linie. Und ja. Das ist halt so die große Unterscheidung dahinter. Ich weiß nicht, ob ich das gut genug geklärt habe, aber ja, vielleicht kannst du noch was da hinzufügen, wenn dir noch was einfällt. Ja.
Um ehrlich zu sein, total. Für mich, ja. du sprichst eh gut in Beispielen, finde ich. Auch das mal als Kompliment okay. An dieser Stelle. Das bringt das schon noch mal irgendwie auf eine relatable Ebene, sage ich jetzt mal, mit einem Anglizismus. Ja. Ein Stichwort, das in dem Podcast auf gar keinen Fall fehlen darf, ist, finde ich auch, Systemrassismus. Also Systematic Racism ist so ein bisschen der Oberbegriff beziehungsweise der professionelle Begriff aus England, aus dem englischsprachigen Raum dafür. Kannst du das einmal erklären und was das bedeutet und wo das irgendwie greift? Deiner Meinung nach vielleicht vor allem in den USA, ja, am allermeisten.
Systemrassismus heißt ja im Endeffekt, okay, das ist jetzt keine Definition, würde ich sagen, das ist im System drin, aber es ist halt vergleichbar mit dem strukturellen Rassismus, den ich eben halt angesprochen habe im Endeffekt, dass man halt einfach aufgrund seiner Hautfarbe, und es gab ja mal dieses Video, das hast du auch geteilt, von dem kleinen Jamal, dieser Junge, der halt irgendwie, man, anhand seines Lebens wird halt erklärt, wo er überall Nachteile erfährt. Also es ist halt so ein Video, können wir ja nochmal teilen, vielleicht auch mal in den Stories oder so. Das ist ein Junge, der in den USA aufwächst und halt irgendwie am Anfang wegen Housing, es gab hier früher halt Redlining, hat man das genannt, ne? Man hat halt irgendwie Viertel gehabt, wo halt nur Schwarze quasi waren und dann Viertel, wo halt nur Weiße waren. So, da kam halt als nächstes zum Beispiel das Thema Kreditvergabe hinzu und da hat man gesagt, ja, Leute, die aus diesem Viertel bekommen, die bekommen halt erstmal keine Kredite. So ist die Frage, wie baut man sich Wohlstand auf, wenn man halt einen schlecht bezahlten Job hat und dann keinen Kredit bekommt, um irgendwas zu machen, dass man halt selbst, wenn man spart, irgendwie nirgendwo hinkommt damit. So, und dann geht's weiter mit dem Thema Bildung und Zugang zu Bildung. Bildung ist halt hier zum Beispiel sehr, sehr teuer. Und das ist in Deutschland zum Glück nicht so. Bildung ist einfach sehr, sehr teuer. Dann braucht man dafür halt wiederum einen Kredit. Da kriegen die halt vielleicht, wenn sie Glück haben, die meisten ein Sportstipendium in der Regel. Das ist ja meistens so der Zugang von vielen Schwarzen in die Uni, weil ne, das ist halt das, womit man wirklich rauskommt. Was für die Inder, sag ich mal, IT ist, ist für die Schwarzen quasi das Sportstipendium so übertragen. Dann kommen sie halt vielleicht damit an die Uni, aber da können wir uns ja auch vorstellen, wie hoch die Quoten da sein werden. Dieses, ich bezahle mein Studium quasi jetzt irgendwie, das ist halt eine sehr schwierige Geschichte, ne, irgendwie auch hier. So, da gibt's halt da Nachteile. Jetzt nehmen wir an, jetzt hat's jemand geschafft und hat hinterher studiert, hat einen Abschluss, kommt da an, dann fängt die nächste Ungerechtigkeit an. Ich bewerbe mich um einen Job. Und dann ist die Frage, wie viele Absagen erwarten mich, weil ich halt eine gewisse Hautfarbe oder einen gewissen Nachnamen trage. So, und da, es geht halt strukturell so weiter und weiter und weiter. Und das hat halt so viele Facetten. Dann bin ich halt im Job drin. Komme ich in eine Führungsposition rein jemals? Habe ich jemals überhaupt Aussicht auf eine Führungsposition? Es geht einfach so weiter. Und das ist das Problem. Das ist halt, ne, es ist ganz tief im System verankert. Und das ist das, und ich meine, dasselbe Problem oder ähnlich ist in Deutschland halt auch der Fall. Nur in Deutschland ist der Vorteil, wir haben halt ein gutes Gesundheitssystem erstmal und das ist für alle. Und das Zweite ist, wir haben, die Bildung ist erstmal umsonst, was unfassbar wertvoll ist. Man hat Zugang zu so Dingen wie BAföG zum Beispiel, wo man sich ein Studium quasi auch finanzieren kann, in Teilen zumindest. Das macht schon einen gewissen Unterschied, muss man sagen. Aber prinzipiell, vor allem das Thema Chancengleichheit, und da kann ich halt selber auch ein Lied von singen, ist halt, ich weiß natürlich nie, habe ich Jobs nicht bekommen, weil ich halt dunkelhäutig bin oder nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ne? Also so am Ende, das sagt ja keiner. So, was ich aber schon ganz oft erlebt habe, war halt, dass ich Absagen bekommen habe und danach wurde ich angerufen oder habe ich eine Nachricht bekommen von Leuten, die im Gremium gesessen haben, die dann sagen, boah, du warst so gut und bitte gib das nicht auf, das war richtig gut. Und wo ich mich frage, warum habe ich den Job denn nicht bekommen? Ich verstehe es nicht. Es wird dann mir nicht gesagt, warum nicht. Und ich habe mich unter anderem halt auch um Professuren beworben in Deutschland und das waren halt auch so, ne, ganz also Sachen, die ich nicht greifen konnte, ne? wo ich Feedback bekommen habe, wo Leute mir geschrieben haben und mich nochmal connected haben und sagen, wir müssen unbedingt wieder in Kontakt noch bleiben. Von Jobs, die ich halt nicht gekriegt habe am Ende. So, jetzt kann man natürlich sagen, Professur ist halt auch sehr weit gegriffen und so weiter. Ich bin halt auch ambitioniert, muss man dazu sagen. Ne? Aber ich gucke mir dann halt auch so ein bisschen das Umfeld an und sehe halt, okay, es gibt halt mittlerweile viel mehr weibliche Professoren und Professoren zum Beispiel, aber Migranten fallen mir jetzt nicht so viele ein. Also es sei denn, das sind ganz einschlägige Lehrstühle, wo es um Südasienwissenschaften geht. Na klar, braucht man da auch jemanden, der aus Südasien kommt. Aber was ist mit Wirtschaftswissenschaften oder was ist mit diesen ganzen großen Fächern? Ich meine, wo sind die da repräsentiert? Also ich kenne jetzt gar nicht so viele persönlich jetzt erstmal. Ne? Und dann denke ich mir auch, ja gut, klar, du bildest halt so die Ausnahme und dann bist du noch zu ambitioniert. Ja, dann sind deine Chancen natürlich automatisch schon mal sowieso ein bisschen geringer. Ne? Ein anderes Beispiel zu nennen, ich meine, ich habe mich nach meinem Studium, ich habe eigentlich ein ziemlich gutes Studium hingelegt, ich habe eigentlich so dieses, ne, alles gemacht, was man machen kann, von Auslandsstudium über Praktika, über keine Ahnung, wie viele Praktika im Ausland, im Inland, alles mögliche, ja. So, und dann habe ich mich halt beworben und ich habe um die 50 Bewerbungen verschickt. Ich wurde zu 2 Interviews eingeladen und eins davon waren beides sehr gute Jobs wohl, aber halt, ne, eins war in der Schweiz, das war noch nicht mal in Deutschland, das andere war eine einschlägige Asienberatung. So, und da denke ich mir halt auch so, kann alles Zufall sein, ich weiß es nicht, ne? Aber es ist halt schon, also mit meinem Profil, als hätte ich das einfach machen müssen, mit meinem Profil mich als, weiß ich nicht, Linda Müller bewerben, ne? Und ein blondes Foto drauf tun. Ich hätte gerne gewusst, also hätte ich jetzt andere Chancen gehabt, ich weiß es nicht, weil ich habe schon einen sehr, sehr guten CV gehabt damals, ne? Also halt auch nach dem Studium, also vergleichsweise einfach. Und das kann ich ja sagen, weil ich habe mich an den Leuten orientiert, die relativ erfolgreich damit gefahren sind, damit ihren Weg gefahren sind. Ne? Und ja, das ist halt so anhand meines eigenen Beispiels jetzt, aber wenn man jetzt angenommen die Bildung jetzt alles nicht hätte, ist die Frage dann noch mehr, die Schere wird ja noch weiter an den Punkten, ne? Also wenn man halt diesen Hintergrund jetzt zum Beispiel gar nicht erst hat und ja.
Ja, das ist wäre tatsächlich auch eine meiner nächsten Fragen gewesen, ob du schon mal im beruflichen Umfeld aktiv irgendwie Rassismus erfahren hast oder ob das irgendwie sich auf deine Karriere in irgendeiner Form ausgewirkt hat. Aber die Frage kann sich jetzt, glaube ich, jeder selber beantworten. Ausgesprochen wird es natürlich nicht laut, aber es sind halt auch viele Zufälle, die da irgendwie zusammenkommen, die eigentlich keine sein können im Zweifel. Und das macht mich schon wieder irgendwie mega nachdenklich und auch irgendwie betroffen. Jetzt wird ja ganz viel auch in dem Kontext Rassismus aktuell, auch auf Social Media insbesondere, immer wieder betont, wie wichtig das ist, zuzuhören. Wenn jetzt da draußen irgendwie alle, weiß ich nicht, sich noch weiter informieren wollen oder irgendwie noch mehr über das Thema wissen wollen, das irgendwie auch zu einem gewissen Stück weit Teil des Alltags, ihres eigenen Alltags machen wollen, obwohl sie vielleicht nicht aktiv davon betroffen sind. Wie geht denn eigentlich aktives Zuhören in dem Kontext? Hast du irgendwie Tipps, die du da teilen kannst, außer wahrscheinlich, also es gibt mit Sicherheit, ich frage deswegen so blöd, weil es gibt mit Sicherheit so viele da draußen, die sich jetzt ihren eigenen Freundeskreis vielleicht mal angeguckt haben und da im Zweifel nicht mal jemand ist, dem man zuhören kann, weil die so wenig divers sind.
Ja, also Das Thema Zuhören, ich meine, man muss einfach bedenken, dass das eine transformative Aufgabe ist. Antirassistisch so richtig zu werden ist oder halt wirklich sich von Rassismus zu befreien, wenn das überhaupt möglich ist, ist eine transformative Aufgabe. Das ist halt ein Thema, wo wir uns selbst immer reflektieren müssen mit dem, was da halt außen passiert, was uns zugetragen wird. Wo sehen wir uns selbst? Weil was ist das für eine Transformation, wenn ich mich intellektuell darüber irgendwie informiere und irgendwie alles weiß und jedem anderen belehren kann, aber ich selber nicht reflektiere? Also wir haben zum Beispiel auch da wieder ein Beispiel Immobilien in Deutschland. Und da setzt mich mein Mann halt auch hin und sagt dann halt so, wo sind wir denn gerade rassistisch? Wieso haben wir eigentlich nur deutsche Mieter? Ne? Und diese Frage haben wir uns dann gestellt. Ne? Und ich meine, bei uns war es tatsächlich so, wir hatten halt auch gar keine nicht deutschen Bewerber. Ne? Also das muss man dazu sagen, auf die Wohnungen oder die Immobilien, die wir jetzt haben. Und aber prinzipiell, dass wir da einfach mal ein bisschen sensibilisiert sind mit dem, was wir jetzt gerade tun können, wo wir einen Impact quasi haben. So, und zuhören im Endeffekt, man muss einfach erstmal verstehen, man weiß halt gar nichts oder wenig zu dem Thema. Ich selber habe persönlich so viel über das Thema Rassismus, vor allem über Black-Life-Themen. Ich habe so viel darüber gelernt, nur in der letzten Woche, wie wir alle, du auch wahrscheinlich. Weil ich meine, ich sehe ja, was du auch teilst mittlerweile, dass du hast unheimlich viel auch dich weiterentwickelt. Es gibt halt sehr, sehr guten Content da draußen auch. Es gibt Themen, wie man halt selber, es gibt genau konkrete Tipps, wie man wirklich aktiv antirassist werden kann, wie man sich mit verbündet oder wie man sich so richtig solidarisiert mit Minderheiten. Wo ich übrigens auch finde, dass in Deutschland da auch sehr, sehr viel Material fehlt. Können wir nochmal einen Call to Action irgendwie gleich nochmal aufrufen oder so, dass Leute, die halt sich so grafisch engagieren, dass da einfach mehr Material geben muss. Der Content ist ja sehr oft schriftlich irgendwie. Man hat ja diesen Content überhaupt gar nicht, den man halt teilen kann. Diesen hübsch aufbereiteten, aber der sehr treffenden Content. Fände ich zum Beispiel auch sehr wichtig. Generell ist es natürlich wichtig, dass man halt auch mal mit nicht weißen Menschen umgibt. Wenn man halt niemanden kennt, dann sollte man mal gucken, dass man Leute mal kennenlernt. Also mal ernsthaft. Also das sollte einem schon ein bisschen zu denken geben, wenn man halt niemanden kennt. Und wenn man jemanden kennt, dass man diese Person auch mal fragt, weil es ist halt kein Thema, wenn ich über Rassismus-Themen spreche, gehe ich zu meinen Freunden, die Migrationshintergrund haben in erster Linie. Und erzähl denen das. Also so mein Mann ist da halt wirklich sehr, sehr offen für so Themen. Und selbst da, richtig verstanden, fühle ich mich in erster Linie von Leuten, die Migrationshintergrund haben. Weil ich weiß, die haben halt vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht. Zu denen erzähle ich das. Dann frage ich die, was denkt ihr denn, wie würdet ihr jetzt damit umgehen und so weiter. Ne? So, und es wäre mal schön, wenn ich jetzt einfach sagen könnte, so, ich fühle mich bei den anderen jetzt gerade genauso verstanden. Oder wir können da genauso guten Austausch herstellen, dass einfach diese Gruppe an Leuten, mit denen man was teilt, irgendwie auch steigt. Das muss man einfach bedenken, dass einfach die Leute mit Migrationshintergrund nicht unbedingt mit ihren Problemen zu den Weißen quasi gehen. Ich finde einfach, dass Awareness in diesem Kontext einfach so der erste, allerwichtigste Schritt ist. Also das ist, was Social Media gerade auch macht, dass man einfach mal aufmerksam macht auf das Thema. So, und danach kommt das Thema Calls to Action. Ich war heute Morgen surfen. Ich habe währenddessen darüber nachgedacht, ich kann da immer so wunderbar denken. Und da habe ich ja darüber nachgedacht, so, wie könnte man den nächsten Schritt daraus machen? Da habe ich ja daran gedacht, wie zum Beispiel die Pamela Reif bei ihren Workouts immer fragt jeden Tag, und habt ihr heute euren Workout gemacht? Ne? Könnte man einfach mal einmal die Woche irgendwie vielleicht so einen Recap machen, mal sagen, hier Leute, was habt ihr diese Woche aktiv gemacht? Was habt ihr diese Woche gelernt? Was habt ihr gemacht, um wirklich aktiv antirassistisch zu sein und so weiter? Also was habt ihr genau konkret umgesetzt? Wie ist man mit euch dabei umgegangen? Also wie reagiert ihr da drauf, dass man diesen Benefit der Communities irgendwie auch rausholt, dass jemand halt Tipps hat, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe was bei meinem Chef angesprochen, aber bin irgendwie abgewiesen worden oder es wurde gerade niedergeschmettert, dass man da gibt es vielleicht eine andere Person, die dann sagt, okay, so und so geht damit um. Und das ist halt wirklich Wissen vermitteln und weiterentwickeln und da passiert dann auch was, ne?
Aha. Ich habe mir natürlich auch nochmal ganz konkret Gedanken gemacht für meine Branche, in meinem Dunstkreis, in meinem B2B-Bereich, weil ich glaube, dass hier auch viele zuhören, die in Entscheiderposition sitzen und sich vielleicht gleich angesprochen fühlen. Und zwar habe ich das in praktisch drei Teile unterteilt, was jede Anspruchsgruppe, die hier wahrscheinlich zuhört, irgendwie tun kann. Das sind zum einen Unternehmen und Agenturen, die grundsätzlich für mehr Diversität in ihren Teams sorgen müssten. Denn da werden ja die Deals gemacht, da werden die kreativen Ansätze für Kampagnen entwickelt, da werden Präsentationen gebaut und da wird natürlich auch so ein Casting-Prozess angestoßen. Deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man das eigene Team in-house schon möglichst divers aufstellt, um einfach bessere Entscheidungen treffen zu können und diesen Faktor zu vermeiden. Ach, da haben wir überhaupt nicht dran gedacht, weil wir in unserer weißen Blase irgendwie festsitzen und das gar nicht irgendwie proaktiv rassistisch meinen, sondern passiv einfach, weil keiner drauf kommt. So einfach und profan es manchmal klingt. Das Gleiche gilt natürlich auch für Talentmanagement. Ich habe mal eine Zahl aus den USA gefunden von talkinginfluence.com, dass nur 12% der Marketeers in den USA aktuell schwarz sind. Und das ist mit Deutschland mit Sicherheit sogar noch weniger. Deswegen mein Appell an dieser Stelle, stellt doch eure Teams diverser auf. Ich habe schon angesprochen, Talentmanagements. Auch hier müssen sich eigentlich explizit entweder welche für Influencer of Color etablieren, beziehungsweise Influencer of Color müssen viel stärker auch in professionelle Managements eingegliedert werden. Eventuell auch proaktiv angesprochen werden. Denn wie jetzt schon mehrmals im Podcast auch berichtet wurde, muss hier die Professionalität noch ein bisschen auf die nächste Ebene gehoben werden. Es muss Hilfe angeboten werden beim Vernetzen, beim Networking, beim Budgetieren von Kampagnen, aber auch beim Coaching und Mentoring können wir alle, glaube ich, als Talentmanager ganz, ganz viel machen und Beistand leisten, ohne dass das erstmal was kostet, außer die eigene Arbeitszeit. Und ich finde, das ist das Mindeste, was jeder an der Stelle irgendwie investieren kann. Ich habe aber auch noch ein paar Tipps für Influencer of Color, die wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen, ich habe das in Aminata's Story zum Beispiel gesehen, extrem viele Anfragen von der Presse bekommen und vielleicht jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten mehr Kooperationsanfragen und Brandanfragen. Deswegen an der Stelle mein Appell an euch, bleibt bei euch. Lasst euch davon nicht irgendwie überfordern. Wenn das zu viel ist gerade, dann auch ruhig Dinge absagen. Ihr formt euer eigenes Portfolio auch dadurch, dass ihr Nein sagt. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig im Self-Branding-Prozess und sich selber da den Druck raus. Jetzt hat es an der Tür geklingelt. Ihr formt euer eigenes Portfolio auch dadurch, dass ihr Nein sagt. Das ist ganz wichtig im Self-Branding-Prozess und ich kenne das Gefühl oder ich weiß es natürlich aus dem beruflichen Umfeld, wie schwierig das ist zu großen Firmen, die jetzt vielleicht so eine Art Blackwashing betreiben wollen, dadurch, dass es natürlich jetzt einmal durch die Medien geprügelt worden ist und sehr viele das auch proaktiv einfordern, gerade, dass das diverser werden muss. Das darf aber nicht bedeuten, dass jetzt, weiß ich nicht, über 2-3 Wochen oder 2-3 Monate hinweg Influencer of Color oder People of Color mehr in die Außenkommunikation und in überhaupt in den Marketing-Funnel integriert werden. Das muss nachhaltiger sein. Deswegen sagt dann nicht blind zu allem Ja, prüft die Anfragen. Wie gesagt, ihr könnt mir immer gerne schreiben. Ich versuche das zeitnah zu beantworten. Entweder per E-Mail oder auch bei Insta Direct oder auch bei LinkedIn. Deswegen, falls ihr Influencer of Color seid und euch unsicher seid, wie man da richtig agiert, dann meldet euch im Zweifel bei mir und ich helfe da gerne. Scannt die Brands auch auf jeden Fall nach Background. Das ist wahrscheinlich selbstredend an der Stelle. Aber ich glaube, für viele ist dann das Nein sagen, wenn halt auch ein großer Paycheck winkt, das Allerallerschwerste. Und ich glaube, das kann jeder Creator nachvollziehen, der schon mal irgendwie in der Situation war. Das nur an der Stelle. Und mein Appell auch an weiße Influencer und Kreatoren jeder Art, Medienschaffende, gestaltet doch jetzt im Zuge der aktuellen Debatte euren eigenen Feed mal bunter. Und da muss ich mich an die eigene Nase fassen, denn ich bin dann meine Following-Liste mal durchgegangen und habe vielleicht eine Person of Color drin gehabt. Und das habe ich sofort geändert und habe mir Accounts rausgesucht, die irgendwie zu dem passen, was ich gerne auf Instagram sehe. Und dazu möchte ich euch an der Stelle auch animieren. Denn ganz, ganz viele der Leute, die auch großen Accounts folgen, denen auch kleine Accounts folgen, ist total egal, wie viel Follower ihr habt, ob ihr eine Privatperson seid oder was auch immer, orientieren sich an eurer Follower-Liste. Die gehen proaktiv rein und gucken, hey, wem folgt die denn? Wem kann ich denn? Die kommuniziert vielleicht über das Thema, was mich interessiert, auf einem tollen Niveau und wem folgt die denn so? Und wenn euer eigener Feed und eure eigene Following-Liste an der Stelle schon bunter gestaltet ist, dann seid ihr damit nicht nur Vorbild, sondern ja, könnt auch aktiv Influencer of Color unterstützen. Ja, und am Ende nicht zuletzt die weißen Influencer, die proaktiv ihre Kooperationspartner ansprechen können, wenn für eine Kooperation, die umgesetzt wird, wenn ihr das entweder im Vorfeld schon erfragen könnt oder auch im Nachgang seht, dass der Cast wieder komplett weiß war oder dass Diversität überhaupt gar keine Rolle gespielt hat, dann kann man da auch mit Kooperationspartnern in einen Dialog treten. In der Regel sind die meisten Unternehmen und Marken dankbar, wenn die auf sowas hingewiesen werden, weil die sehr viel Wert auf eure Meinung Meinung legen als gleichgestellter Businesspartner auf Augenhöhe und die für jeden Input auch in die Richtung dankbar sind, weil viele Unternehmen und Marken sind auch gerade sehr verunsichert, wie sie jetzt richtig mit dem Thema umgehen. Und ich glaube, da ist wieder mal der Austausch, das Zuhören und das gegenseitige Hinweisen essentiell. Und dazu möchte ich euch unbedingt animieren an dieser Stelle, denn unterschätzt eure eigene Power nicht. Und das ist total egal, ob ihr 10.000 Follower habt, 100.000 oder 1 Million. Wenn ihr Businesspartner habt, dann sprecht ihr da in der Regel auf Augenhöhe und die hören euch zu und die nehmen euch ernst, weil ihr eure Zielgruppe besser versteht als sie. Sonst bräuchten sie euch nicht als Multiplikatoren. Und deswegen probiert das doch gerne mal aus und verliert es natürlich, ich wiederhole mich natürlich auch hier an der Stelle, aber verliert das Thema nicht aus dem Blick und vielleicht findet sich ja dann und wann mal wieder ein Artikel, den ihr dazu teilen könnt, ein Video, eine Reportage, irgendwie ein Film etc., damit das Thema nicht, weiß ich nicht, eben ja kein Trend ist, wie in vielerlei Kritiken vernommen wurde.
Ja, total. Mega guter Input an der Stelle. Also vielleicht jetzt einfach auch mal der Call to Action, jetzt haben wir es so oft gesagt. Lasst uns doch alle Antirassisten werden und aus das Schweigen, A, natürlich A, das Schweigen brechen und B, aus dieser passiven Haltung raus, so nach dem Motto, ja, nee, ich sehe keine Hautfarbe und ich bin ja eh niemals, ich habe kein rassistisches Gedankengut. Ja, aber das ist halt der nächste Step in der Evolution, ja, sag ich mal, um da wirklich sich proaktiv auch in Situation A einzusetzen, wo Rassismus passiert, wo man es wahrnimmt und B, irgendwie sich halt einfach proaktiv weiterbildet, es nicht aus seinem Alltag jetzt streicht, nachdem das irgendwie nicht mehr in den Medien präsent ist, sondern sich weiter informiert, weiter den Dialog sucht, weiter vielleicht sein Umfeld und ja, auch sein berufliches Umfeld versucht, diverser zu gestalten. Jetzt habe ich noch mehr oder weniger eine abschließende, tiefer gehende Frage, sage ich mal. Was können wir denn deiner Meinung nach alle außerhalb dieses Podcasts von Instagram, von Social Media, von LinkedIn, von dieser kompletten Social Media Landschaft im Allgemeinen tun, um ja, uns für People of Color aktiv einzusetzen, das Thema nicht vom Tisch zu wischen und es irgendwie weiter in unseren Alltag zu integrieren. Hast du irgendwie Tipps?
Also erstmal in Deutschland, das Problem ist nicht nur People of Color. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was dieser Begriff eigentlich umfasst, ob das jetzt nur braune und schwarze Menschen irgendwie sind oder ob das auch irgendwie, also die ganze muslimische Minderheit zum Beispiel irgendwie mal spiegelt. Weil ich finde, das ist in Deutschland, ist das eines der Hauptthemen. Das ist die Minderheit, die am meisten Rassismus erfahren hat in den letzten Jahren irgendwie auch. Ne? Und auf eine ganz andere Art und Weise. Und die müssen irgendwie inkludiert werden in den Begriff. Also ich weiß nicht, was People of Color bedeutet, aber mir ist wichtig, dass diese Gruppe auf jeden Fall mit drin ist oder halt sämtliche Gruppen, die halt Diskriminierung in der Form auch erfahren und insbesondere die. Und dann ist die Frage, die sich jetzt als erstes Call to Action, würde ich mal sagen, wie ich eben schon gesagt habe, die Frage, kennst du nicht weiße Menschen? Diese Frage sich selbst mal zu stellen, hat man nicht weiße Menschen, die man jetzt kontaktieren kann? Ist man mit denen so eng befreundet? Da wirklich mal aktiv seinen Freundeskreis vielleicht mal auszubauen, ich weiß nicht, wie Leute das machen, aber dass man da halt nicht diese, man muss sich fragen, warum man die nicht kennt und danach halt überlegen, wie man sie kennenlernt. Also das ist für mich eine erste Call to Action. Das zweite ist, wenn ich jemanden kenne, frag die einfach mal, wie es denen geht. So, ne? Also was die gerade empfinden bei all dem, was gerade passiert. Und ne, diskutiere das einfach mal in Tiefe. Nicht nur halt irgendwie so kurz oberflächlich, wie geht's dir? Und, ne, und viele Antworten, also viele wissen ja auch gar nicht, wie die sich da ausdrücken können, weil die Worte vielleicht auch fehlen oder ich weiß es nicht. Aber dass man da einfach mal wirklich aktiv zuhört, was die Person eigentlich gerade sagt. Das nächste ist, es ist wichtig, über das Thema zu reden. Egal, was für eine Social-Media-Quote, Followerschaft man hat, ob man groß oder klein ist, ist einfach unheimlich wichtig, über das Thema zu reden, dass man Awareness schafft, weil, wie gesagt, Awareness, ne, dieses Bewusstsein darüber, ist einfach der erste große Schritt. Das nächste, was ich halt wichtig finde, ist, dass man darüber nachdenkt, wo man quasi rassistisch, selber rassistisch ist, genauso dieses Beispiel, was ich eben genannt habe, mit der Gruppe an Nordafrikanern, die an einem vorbeiläuft. Also, dass man selber mal aktiv mit sich selber ins Gericht geht und sich fragt, bin ich da rassistisch und wenn ja, warum? Wie viele Anhaltspunkte habe ich dafür, um das wirklich zu sein und so weiter? Mit sich selbst einfach mal ins Gericht geht. Und das Zweite, dass man halt, wann man zum Komplizen wird. Ne? Also, das heißt, im Job zum Beispiel, indem ich halt nichts sage und nichts tue, mache ich mich damit zum Komplizen und bin ich damit auch automatisch in dieser Rassismus-Schiene mit drin. Also, wenn ich Ungerechtigkeiten passieren sehe draußen. Es ist wichtig, dass man auch Rassismus benennt, wie man den selbst irgendwie auch erlebt. Also ne, egal, ob man selber Opfer wird oder nicht, sondern halt auch einfach auch von dir eine Meinung. Ich werde auch eine Meinung einfach von dir hören, von sämtlichen Leuten einfach hören, weiße Leute einfach, die sagen, wie erlebe ich Rassismus? Und das ist so auch eine sehr wichtige Stimme, weil das war eine Stimme, die mir, wie gesagt, vorher nicht so klar war. Weil vorher habe ich gedacht, ich war mir nicht mehr sicher, sind die Leute rassistisch oder sind sie nicht rassistisch und äußern sich nicht, warum sind sie so still und so weiter. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der da halt irgendwie, sehr wichtiges Thema dabei. Die Frage ist auch, diese Eingangsfrage, die du auch hattest, die Frage nach der Herkunft zum Beispiel. Die Frage ist, warum ist sowas nicht harmlos? Und dass man sich da mit Antworten auch mal beschäftigt. Ne? Es gibt halt nicht nur das, es gibt viele, viele andere Themen da auch. Ne? Also man kann auch keine Asiaten Schlitzaugen nennen zum Beispiel. Das ist halt auch nicht okay. Ne? Sowas, ne? Dass man einfach weiß, das sind alles Dinge, die nicht okay sind. Und ich, statt zu sagen, ja, es darf ich das nicht mehr sagen, es darf ich das nicht mehr machen, zu sagen, warum darf ich das nicht machen? Was ist denn der Hintergrund dahinter? Was passiert denn bei den Menschen? Wenn man sich eine Sekunde mal in die andere Person hineinversetzt, bei der Frage nach der Herkunft zum Beispiel, und einfach mal sagt, was für eine Message schicke ich der Person, wenn ich der diese Frage stelle? Wenn ich jetzt zum Beispiel da stehe und ganz ehrlich, am Telefon weißt du nicht, ob ich eine Deutsche bin oder nicht. Ich würde mal sagen, dass mein Deutsch gut genug ist, also um diese Frage, dass diese Frage nicht gestellt wird. Die Sache ist nur, dass wenn ich halt persönlich das gefragt werde, ist das Einzige, was ich, also nach der Herkunft gefragt werde, ist das, was ich da halt von ableite. Ich gehöre halt nicht dazu, also muss jetzt irgendwie antworten. Also ich passe halt nicht rein, ich bin irgendwie anders. Und das ist die Message, die man damit sendet. Und wenn man sich eine Sekunde mal in den Schuh der anderen mal quasi platziert, versteht man vielleicht auch, und das ist halt sehr schwer für Menschen zu machen, dass man halt versteht, wie fühlt sich das Leben in den Schuhen der anderen an. Ne? Also das ist etwas, was wir halt hinkriegen müssen bei so einem Thema. Und da gibt es auch unglaublich viele Ressourcen zu, da kann man sich ganz gezielt zu einlesen, wie man Alltagsrassismus quasi vermeiden kann. Ansonsten empfehle ich natürlich sehr zu lesen und habe hier auch einige Buchempfehlungen. Ein ganz, ganz tolles Buch ist das Buch White Fragility. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, ist aber eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dem Thema, warum halt die Konfrontation mit dem Thema White Privilege oder mit Rassismus vielen Weißen vor allem einfach sehr schwer fällt. Dass man erstmal damit anfängt und man fühlt sich da, glaube ich, auch sehr schnell abgeholt und verstanden. Das ist mein Gefühl zumindest. Und das würde ich empfehlen zu lesen. Ansonsten gibt es auch Bücher, die halt so ein bisschen transformative ansetzen. Es gibt zum Beispiel das Buch Me and White Supremacy. Das finde ich zum Beispiel gut. Das ist halt ein Arbeitsbuch, wo man halt selber auch Journals schreibt und einfach sagen kann, das ist meine Erfahrung, das, so und so erlebe ich das. Und dass man so ein bisschen Transformation bei sich irgendwie auch erschafft. Eine ganz wichtige Rolle, und ich weiß halt nicht, ob du jetzt zum Beispiel Lehrer, und das ist aber mir halt so ein Anliegen, ne, ob du halt Lehrer bei dir jetzt quasi in deiner Hörerschaft hast. Als Lehrer, finde ich, hat man eine so, so wichtige Schlüsselrolle. Ne? Und eine Freundin von mir hat mir jetzt vor ein paar Tagen erzählt, sie lebt selbst in der Schweiz und sie hat erzählt, dass halt ihre Kinder, sie ist halt aus China und ursprünglich, und ihre Kinder werden halt irgendwie als, ne, man macht sie über die Augen lustig, man nennt sie irgendwie Ching Chong oder irgendwas. Ne? So, und das hat die Mutter halt der Lehrerin gesagt, und die Lehrerin hat gesagt, ja, das ist doch jetzt gar nicht so schlimm alles. Wo ich dann denke, so, das ist gar nicht so schlimm, ist keine Sache, die sich, das ist genau das. Also ein Weißer kennt mir Whitesplaining, nenne ich das mal. Ne? Whitesplaining heißt so, ne? Mansplaining kennen wir alle, das ist Whitesplaining, wo dir jemand Weißes erklärt, warum es einfach alles nicht so schlimm ist. Und ganz ehrlich, wenn dir einer aus der Gruppe sagt, es ist schlimm, dann ist es schlimm. Fertig. Ne? Und dass man entsprechend halt auch als Lehrer die Sensibilität für das Thema hat. Und ich weiß nicht, ob das irgendwo im Studium, im Lehramtsstudium irgendwo mit drin ist als Fach, aber wenn nicht, dass man jemand, wenn jemand sich darüber beschwert und sagt, Rassismus, ich wurde halt gerade rassistisch behandelt, dass man das nicht einfach abtut. Und meiner Tochter ist das vor kurzem hier in der Schule in San Francisco passiert. Da hat sich halt ein Kind über ihre Hautfarbe, hat gesagt, ihre Hautfarbe sei eklig. Und mein Kind, meine Tochter, die ist ja, also es ist eine halb Deutsche, also halb rein rassisch Deutsche. So, und sie ist halt auch vom Ton her ein bisschen dunkler, ein bisschen heller als ich, ein bisschen dunkler halt. Ne? So, und da hat jemand gesagt, ihre Hautfarbe sei eklig, und sie kam zu mir nach Hause und fragt mich, Mama, heute hat jemand zu mir das und das gesagt. Und dann, das Problem ist, bei mir kocht alles hoch. Ne? Der erste Gedanke in dem Moment ist einfach, ich hätte voll Lust, dem Jungen ein paar Backpfeifen zu geben. Gerade das war mein erster Gedanke. Natürlich mache ich das natürlich nicht, aber ich habe halt die Schule kontaktiert, habe gesagt so und so und habe geschrieben, das ist completely unacceptable, weil ich lebe jetzt hier. Sie geht übrigens auch auf eine Schule, eine chinesische Schule, übrigens chinesisch-englische Schule, also eine sehr internationale Schule irgendwie auch. Und da habe ich gesagt, ich kann das einfach überhaupt nicht hinnehmen und das muss sofort geklärt werden. So, ne? Und ich habe halt das Kind nicht bloßgestellt, ich habe keinen Namen genannt und nichts, weil ich gedacht habe, das ist halt ein kleines Kind, das weiß ja auch nicht, was es gerade tut. Und habe aber gesagt, dass sie es trotzdem den Weg finden müssen, das zu klären, dass ich sowas halt wirklich nicht mehr hören möchte, ehrlich gesagt. Und daraufhin, sowohl vom Schulpsychologen als auch von den Lehrern, die Eltern von dem Kind wurden mit eingebunden. Das Kind musste sich bei meiner Tochter entschuldigen. Also es gab ganz, ganz viele Maßnahmen, die da irgendwie direkt gegriffen worden sind. Man hat das Curriculum umgestellt, sofort über das Thema Rassismus in der Klasse gesprochen, was ja übrigens fester Bestandteil ist im Thema. Also es wurden ganz viele Maßnahmen gemacht. Dann höre ich mir halt die Geschichte von der Freundin aus der Schweiz an und denke halt so, das ist wie meine Kindheit und meine Jugend, wo einfach nichts gemacht wurde. Da geht man mit so einem Thema dahin und ist einfach so, ja, das ist halt okay. Also ich meine, ich habe selber Rassismus von Lehrern erlebt, also so viel zu dem Thema. Also, ich habe noch nicht mal die krassen Geschichten jetzt hier erzählt, die ich so erlebt habe, weil das sind halt so, damit kann man sich nicht identifizieren, wenn man denkt, das machen nur andere. Aber das wird halt auch gemacht, ne? Und dass sich sowas halt wirklich ändert. Und ich finde, die Lehrer leisten einfach, weil Lehrer, Education, also halt generell das Bildungswesen, leistet einfach einen wahnsinnig großen Beitrag, weil das ist das, wo Diskriminierung zum ersten Mal im Leben erfahren wird und meistens eine Schlüsselrolle im Jugendalter und im Kindesalter irgendwie einnimmt. Ja, so generell das letzte Thema, was ich im letzten Punkt, den ich noch hätte, wäre das Thema, dass wir mehr Content brauchen über Deutschland. Über Rassismus in Deutschland, der einfach schön und gut aufbereitet ist, der Punkte ganz klar macht, der Stimmen nach außen kehren lässt, der einfach gut aufbereitet ist, um es mehr zu teilen. Ich weiß jetzt nicht genau, wer deine Follower so jetzt sind, aber ich fände es halt super toll, wenn da Leute sich mit solchen Themen irgendwie auch annehmen irgendwie und sagen, okay, wir bereiten das mal auf, was da halt in Textform gerade vorhanden ist oder in Zahlen und Statistikenform vorhanden ist. Und eine echte Auseinandersetzung. Und ja, das wäre halt auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ja, das wäre meine Liste. Das war viel.
Aha. Ja, ich kann das nur bestätigen. Es gibt tatsächlich wenig Material, was shareable ist. Also es gibt sehr, sehr viele Quotes und viele tolle Videos zu dem Thema. Aber es gibt wenig Infografiken und Statistiken, die shareable aufbereitet sind. Und das habe ich im Zuge meiner Recherche auch gemerkt und möchte an der Stelle deswegen auf mein LinkedIn-Profil hinweisen, auf dem ich eine Infografik veröffentlicht habe, die ich selber erstellt habe, im Zuge meiner Recherchen für diesen Podcast, wo ihr nochmal sehen könnt, wie dieser Kreislauf, wie das in so einen unendlichen Kreislauf übergeht, dass praktisch soziale Ungerechtigkeit und ein Ungleichgewicht auch im Influencer-Marketing gegenüber People of Color herrscht.
Aha.
Wir dachten, dass mit dem Ende der Sklaverei alles geschafft wäre. Danach kamen 100 Jahre Rassismus, Terror und Lynchjustiz. Dann kamen Dr. King und Leute wie Ella Jo Baker und Fannie Lou Hammer. Das Gesetz kam durch, dass wir wählen können. Und plötzlich holen sie die Handschellen raus, machen dich zum Verbrecher und schon kannst du nicht mehr wählen oder einen Job finden. Wer weiß, was da als nächstes kommt. Wir müssen uns wirklich vorsehen.
Das Justizministerium teilt mit, dass jeder dritte junge Schwarze im Lauf seines Lebens ins Gefängnis kommt. Eine schockierende Statistik.
Die Gefängnisindustrie baut historisch auf dem Erbe der Sklaverei auf.
Der 13. Zusatzartikel sagt, keine Zwangsdienstbarkeit außer als Strafe für ein Verbrechen. Ein Verurteilter ist also ein Sklave des Staates.
Ich möchte euch an der Stelle noch unbedingt eine Netflix-Reportage ans Herz legen, die ich in den letzten Tagen geschaut habe und die mir extrem viel Wissen über die ganze Thematik Criminal Injustice gegeben hat und überhaupt über das System in den USA bezüglich Gefängnis und Verurteilung von Menschen. Und ich persönlich finde, die muss jeder gesehen haben. Deswegen an der Stelle ganz kleine Empfehlung. Der 13. heißt die Reportage auf Netflix.
Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter Baby Got Business. See you next time.